Das Jahr 2026 hat so langsam Fahrt aufgenommen und wir schauen natürlich auf die Ereignisse in Davos beim WEF. König Trump war zu Gast und wir wollen wissen, was hat er denn dort gesagt? Außerdem gibt's auch Nachrichten aus dem Iran. Da soll wohl eine Technik nicht so ganz funktioniert haben, Thema Starlink, was es da alles zu vermelden gibt. Das hören wir wie jede Woche von unserem Korrespondenten Thomas Röper. Hier ist Tacheles mit Röper und Stein, die neueste Ausgabe. Viel Spaß. Thomas, grüß dich, auf ein neues. Du warst beim Barber, aber nicht nur beim Barber, sondern du hast einen wichtigen Termin gehabt, oder? Ist alles gut gegangen?
Ja. Ja, ich musste mir tatsächlich die Kauleiste machen lassen. Das hat mir Zahnarzt vor 15 Jahren schon gesagt, dass das bei mir auf mich zukommen wird, dass meine Zähne nicht ewig halten. Und musste ich jetzt implantieren lassen, fleißig, fast den ganzen Unterkiefer. Und ja, war eine lustige Woche.
Und hast da komplett deine Rente verspielt dadurch? Also wahrscheinlich kostet es 400.000 Euros umgerechnet in Russland.
Nö, das ist natürlich jetzt nicht billig, aber ich wusste es, also der Punkt ist folgender, ich wusste es jetzt konkret seit 2 Jahren schon, dass es auf mich zukommt. Dann haben wir lange mit den Ärzten verhandelt, dann sagten die einen, nee, der muss so lange erhalten, wie es geht, wir zahlen halt so sind und ich dachte immer, na gut, und dann müssen wir irgendwann mal einen machen und dann noch einen und dann über Jahre immer wieder habe ich gesagt, komm, pass auf, alles auf einmal.
Okay.
Alle Zähne, die jetzt mit Fragezeichen sind, raus. Und die Fragezeichen heißen, die hätten noch 2 Jahre gehalten oder 3 Maximum. Da habe ich gesagt, komm, auf einen Schlag alles. Und haben sie mir den halben Kiefer aufgerissen. Und jetzt habe ich erstmal temporäre Kronen drin und kriege in ein paar Monaten dann die endgültigen.
Okay, und jetzt hast du wochenlang Suppe gelöffelt, oder?
3 Tage. Okay. Also das heißt, es ging eigentlich auch noch. Aber 3 Tage, ja, 3 Tage war ich ein bisschen kaufrei. aber es ging, also es war jetzt, ich habe mir schon mal vorgestellt, das war eigentlich nicht dramatisch. Und preislich ist das in Russland ja alles vertretbar. Ich meine, das ist jetzt nicht geschenkt gewesen, aber weil ich seit ein paar Jahren wusste, konnte ich ein bisschen ansparen. Also ich komme da raus, am Ende war ich ja bei 4.000 Euro, wenn alles
gemacht. Für wie viel Implantate insgesamt?
Also 7 Zähne austauschen.
Hallo, 4, okay. Also da erinnere ich mich, das ist in Deutschland leicht anders.
Wahrscheinlich,
ja.
Ja gut, ist trotzdem nicht billiger. Wie gesagt, ich hatte Zeit anzusparen, also ich habe das zur Seite gelegt, das Geld, weil ich, wie gesagt, ich wusste, vor 2 Jahren ging es los, dass es akut wurde. Dann haben wir erstmal noch die Zähne ein bisschen erhalten, da habe ich irgendwann gesagt, pass auf, Leute, das macht keinen Sinn. Lass uns da einmal Tabula Rasa machen. Jetzt habe ich für 10 Jahre wieder Ruhe.
Okay, und da du ja noch ein bisschen Restlaufzeit auf dem Tacho hast, ist das schon eine gute Investition.
Ja, aber die Garantie ist abgelaufen, man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht. Lass uns gleich einsteigen in unsere Themen. Ich habe mich gleich dementsprechend gewandelt für unseren ersten Artikel. Es geht nämlich um, es ist scheißkalt. Ich sitze hier auch da quasi im Inneren, aber es ist doch irgendwie, fröstelt's mich. Ich habe heute bei -7 Grad irgendwie, bin ich gerade vorhin aus dem Haus gegangen. Ist schon zapfig und dementsprechend sieht's auch zapfig aus mit unserer Infrastruktur in der nahen Zukunft. Wir haben, glaube ich, Rekordniedrigstände in den Gasspeichern. Kann das sein? Wird das im Ausland beobachtet?
-7 ist kalt?
Ja, also für unsere Verhältnisse hier. Ja, ich spreche jetzt nicht von Russland, wo du immer so gerne rumhängst.
Ja, also wir kriegen jetzt wieder eine richtig schöne Woche, so -15, -18. Auch tagsüber. Immer noch viel Schnee, wunderschön. Und warum heizst du nicht? Warum sitzt du in der Jacke rum?
Ich heize, aber ich habe trotzdem kalt und ich passe mich halt dementsprechend an, thematisch, ne, so. Wenn wir über Sochi reden, sitze ich im Bikini da dann irgendwann. Lass uns ernst bleiben.
Das will ich sehen.
Den Bikini, nee, will ich niemand antun. Wenn wir so weitermachen mit der Temperatur und wenn die Gasstände sich weiter so leeren, wo kommen wir denn da hin? Ab wann wird es denn wirklich kritisch für Privathaushalte und Industrie in Deutschland?
Ja gut, also wir hatten ja letzte Woche das Thema schon gehabt mit dem Gas. Das Problem ist einfach, wir haben das ja auch ausführlich gezeigt letzte Woche mit den Kurven, wie das ist. Wir haben tatsächlich den Rekordniedrigstand überhaupt in Deutschland bei den Gasspeichern und auch in Europa. Also in Europa ist jetzt auch unter 50% gefallen. Deutschland ist jetzt bei 40% Füllstand und so wie das abnimmt, wenn das jetzt ein warmer Winter wäre, ginge das alles noch gerade so gut. Aber wenn das wirklich kalt wird, dann kriegt er ein Problem. Also wenn es jetzt richtig, wenn das jetzt knackig kalt wird bei euch und kalt bleibt, dann kriegt ihr ein Problem, weil dann sinken die Speicherstände um 1%, habe ich jetzt so nachgeguckt, pro Tag. Und dann kann man relativ schnell ausrechnen, also bei 20-25% Schicht im Schacht, denn das ist, der Rest ist dann das sogenannte Kissengas. Das braucht man, um den Druck in den Speichern aufrechtzuerhalten. Das heißt, dann ist, das kannst du auch nicht rein importieren, was da fehlt. Also wenn es wirklich kalt bleibt, dann kriegt ihr ein Problem.
Moment mal, 25, 40 minus 25 bin ich bei 15. Das würde ja bedeuten, in 2 Wochen ist da Schicht im Schacht.
Wenn es jetzt richtig kalt bleibt bei euch.
Aha.
So, dann können Sie noch ein paar Tanker bestellen, dann können Sie irgendwas dagegen tun, noch ein bisschen LNG dazuführen, aber Sie können es natürlich nicht aufhalten. Also ich habe das jetzt so verfolgt die letzten 3-4 Wochen und wenn es warm ist bei euch, fällt der Stand um 0,3 bis 0,5% am Tag und wenn es kalt ist, um 1%. So, also das heißt, wenn es jetzt mild bleibt mit 0,3, kommt er gut durch den Winter. Mit 1% pro Tag wird es eng.
Mhm. Was wird es jetzt heißen konkret? Sagen wir mal, 25% sind erreicht. Die Bundesagentur für Schieß mich tot ruft aus, ja Leute, schlecht, Putin ist schuld, der böse Wicht. Jetzt müssen wir hier gemeinsam solidarisch sein, hockt euch mal im Pulli hin, ne? Oder was wird da passieren? Ja gut,
nee, also Gasmangellager heißt, die schalten zuerst die Wirtschaft ab, Industrie und so weiter. Also das Letzte, was sie abschalten, so ich das verstanden habe, das Letzte, was sie abschalten, ist Heizung. Mhm. Also das heißt, das würde dann bedeuten, wenn das wirklich so kommt, dass sie bei euch die Produktion, die Industrie, die Wirtschaft abschalten.
Hm.
Blöd. Heizung würden sie versuchen, bis zuletzt zu halten, das würde wohl auch einigermaßen gehen. Vielleicht auch mit Begrenzung, aber immerhin, das würde wohl gehen. Aber wie gesagt, die Frage ist jetzt, wenn das wirklich zur Gasmangellage kommt, frage ich mich jetzt schon drauf, dann werden die Medien alles tun und dann wird es ein Wort geben, das die Medien um jeden Preis vermeiden, dass man wahrscheinlich in den Kommentaren in die Spalten der Medien nicht schreiben darf. Das Wort heißt Nord Stream 2. Also wenn die bei einer Gasmangellage, bei der die deutsche Wirtschaft so richtig kacke vor die Hunde geht, Nord Stream nicht einschalten, dann wisst ihr endgültig, für wen die Regierung arbeitet.
Ja, aber uns Kanzler hat auch neulich gesagt, wir müssen uns mit dem ewigen Nachbarn Russland wieder aussöhnen, also dass wir da im Frieden dann endlich wieder eine vernünftige Beziehung hinkriegen. Hat er gesagt, also ich wollte es nur fürs Protokoll sagen. Ja.
Ja, das war schon revolutionär. Also der Punkt ist, wir kommen da, glaube ich, heute noch bei einigen Artikeln drauf, das wird uns immer wieder begegnen. Wir hören aus der EU im Augenblick alles Mögliche. Da ist immer noch, ne, Ukraine unterstützen, bis wir tot umfallen, bis hin zu, wir müssen mit Russland reden. Ich habe so das Gefühl, und ich vermute, dass mich mein Gefühl da nicht täuscht, dass die EU im Augenblick nicht weiß, was sie tun soll. Die haben jetzt wohl endgültig begriffen, also sie hatten ja schon im Dezember das Problem, dass die EU sich nicht darauf einigen konnte, die russischen Gelder zu klauen. Da wurde klar, der Riss in der EU ist dicker, als sie konnten es nicht mehr verbergen. Jetzt haben wir das Problem mit Trump und Grönland, kommen wir auch noch drauf. Und nun hat die EU ein Problem. Jetzt muss sie feststellen, Mensch, Kinders, also alleine gegen Russland ist doof. Die Amis sind nicht mehr so richtig verlässlich, um es höflich auszudrücken. Was machen wir jetzt? Also ich vermute, dass sie in Brüssel gerade, dass ihnen gerade klar wird, sie brauchen eine neue Strategie. Und ich vermute, dass sie gerade daran doktern, was machen wir denn jetzt? Weil davon, dass Russland verliert, redet jetzt inzwischen, glaube ich, wirklich keiner mehr.
Nicht mal mehr die Hardcore.
Habe ich jetzt den letzten Tagen nicht mehr gehört.
Ich bin vorsichtig mit den Begriffen. Also die Abteilung Strack-Zimmermann, Kiesewetter und so weiter.
Wie sie alle heißen. Nennen Sie die Falken. Nennen
ja,
sie,
wie Falken ist ein guter Begriff, ja.
Na, so, ich habe selbst von denen nicht mehr gehört. Also klar, Russland ist immer noch ganz doof, aber irgendwie so vom Besiegen und Ukraine muss gewinnen, hört man nicht mehr viel.
Aber Geld schicken ist nach wie vor drin, ne?
Also. Bin ich auch noch neugierig drauf. Kommen wir noch drauf, auf die 90 Milliarden. Kommen wir noch drauf. Mhm. Das wird auch spannend.
Jetzt nicht nur Deutschland, sondern insgesamt. Also.
Ja, 90 Milliarden, ja, das wird noch spannend. Ich bin noch nicht sicher, ob das alles so kommt. Also das ist, wie gesagt, ich denke, die EU sitzt gerade da und überlegt sich was Neues. Weil sogar Kallas, wir haben es letztes Mal schon gehabt, Kallas hat ja Anfang des Jahres in meinem Treffen mit den EU-Fraktionsvorsitzenden gesagt im Parlament, das wäre jetzt die richtige Zeit, mit dem Trinken anzufangen.
Die Reaktionen also aus Russland, die Reaktionen aus Russland waren toll. Ich glaube, Medvedev hat da geschrieben, macht es doch andersrum. Zuerst reden und dann saufen und nicht zuerst saufen und dann was reden.
Habe ich gar nicht gesehen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, es ist, ich meine, ich kann ja die ganzen Kritiker verstehen, der Röper erzählt seit 4 Jahren, die EU ist im Arsch und so. Ja, sowas geht nicht schnell. Aber guck zu jetzt, wir sehen es gerade. Also all das, was wir hier seit 4 Jahren besprechen, was ich gesagt, in welche Richtung es geht, das sehen wir. Die USA wenden sich ab, die USA haben die Ukraine voll auf die. Das haben wir schon vor 2 Jahren gehabt, 2023, 3 Jahre her jetzt. Da habe ich schon gesagt, die EU werden, die Europä Quatsch, die Amerikaner werden sich zurückziehen, aber das Rent-Papier, da stand das schon drin. Die wollten den ganzen Konflikt auf die Europäer abladen. So, das hat dann ein bisschen gedauert, sowas geht ja nicht über Nacht. Aber wir sehen es jetzt. Die Europäer sind mit der Ukraine alleine, die Amerikaner zahlen nichts mehr, die verdienen an den Waffenverkäufen, die Amerikaner fallen den Europäern in den Rücken bei Grönland. All das, was wir hier seit 3 Jahren besprechen, die Tendenz, die ich auf dich hingewiesen habe, die sehen wir gerade. Das kommt. Und
Kleine
das begreifen die
klammheimliche
langsam auch in
Freude,
Brüssel.
dass du recht gehabt hast. So ein
Nicht,
bisschen,
ich muss recht haben. Nee, recht haben,
komm, bisschen freust.
ich wäre teilweise auch gern, wenn ich Unrecht hätte, weil ich wünsche ja auch in Deutschland, auch in Europa niemandem was Schlechtes. Aber Freude schon, wenn ich die dummen Gesichter der Verantwortlichen sehe.
Okay.
Also Schadenfreude, wenn ich einen Merz, eine von der Leyen, einen Macron, eine Kallas sehe, Schadenfreude, bis der Sekt knallt. Aber natürlich weiß ich auch, dass das jetzt für die Menschen in Europa nichts Gutes bedeutet. Den Menschen wünsche ich nichts Schlechtes. Ich meine, ne, wie viele sind dagegen? Die werden jetzt mitbestraft. Die müssen mitleiden. Das ist nicht schön. Ich habe auch in der Ukraine keine Schadenfreude. Ich meine, ich habe ukrainische Freunde und ne, ich gönne denen alles nicht. Die haben eine Regierung, die Kacke ist. So, also wenn der Selenskyj ärgert, habe ich Schadenfreude. Wenn in Kiew eine Rakete runterkommt, habe ich keine Schadenfreude. Dass die im Dunkeln und bei Kälte sitzen, ist ziemlich doof. Wünsche ich denen nicht. Aber wie man so schön sagt, jeder hat die Regierung, die verdient.
Weil wir können
Und
wählen, was wir wollen, trotzdem
da muss man damit klarkommen.
wir wählen anders und trotzdem wird es nicht anders. Ne? Also das ist ja so, dass hier eine deutlich konservative Mehrheit gesagt hat, wir wollen das nicht, aber die da oben sitzen, haben das anders entschieden und anders gedeutet. Also und so viel zum
Ja, gut,
Thema
das ist ja der Fehler im
Demokratie. Ja.
System. Das ist ja der Fehler im System, dass bei euch ne, alle Parteien das Gleiche wollen. Es ist ein Fehler im System, dass die Parteien, wenn es um die Kernfragen geht, Wirtschaft und Energie und Außenpolitik, dann sind sie alle transatlantisch.
Fast alle.
Alle. Alle im Bundestag vertretenen Parteien sind transatlantisch.
Auch die AfD? Ist die auch
Natürlich.
ganz auf Transatlantikus eingeschworen?
Was denn, was steht da im Parteiprogramm? Die NATO garantiert also Frieden und Sicherheit. Ist das nicht transatlantisch?
Könnte man so interpretieren, ja.
Er ja, ist so. Ist so, ich sehe in der AfD zwar einige Stimmen, die sehr vernünftig sind, aber ich sehe im Parteiprogramm vieles von dem, was du auch woanders liest. Und wenn ich die Weidel reden höre, ich erinnere daran, da waren ja einige AfD-Abgeordnete in Sotschi, wo ich ja auch dabei war bei der Konferenz. Was haben die auf die Schnauze gekriegt von der Partei? Bloß weil sie in Russland waren. Und das ging ja nicht um Russland, das war ein BRICS-Treffen, das eben nur in Sotschi stattfand. Was hat die Weidel getobt? Ja, also die hat die bös beschimpft. Das dürfe man nicht tun, falsches Signal, bla bla bla. Von daher, ja, ich meine, ich weiß, jetzt gibt es ja den Kommentar darüber, die AfD sind eine einzige Hoffnung. Ja gut, wenn das die einzige Hoffnung ist, habt ihr keine mehr. Das ist leider so. Es gibt sehr vernünftige Menschen, nochmal, die mit denen ich in Sotschi geredet habe, die da waren. Super vernünftige Leute. Nur die Parteispitze, die hat anscheinend gewisse andere
Die
Ideen.
Frage
Es
ist
gibt in der
weshalb.
Partei super Leute, wirklich, ich kenne da einige gute, wirklich gute Leute mit den richtigen Ideen, aber da sitzt eine Parteispitze drüber, die dann schimpft, wenn jemand nach Russland fährt.
Die Frage ist, ob das parteipolitisches Kalkül ist, um da eben nicht das quasi das konservative Ko Lager komplett zu verschrecken. Aber ich
Glaube, das
gebe.
konservative Lager ist jetzt gar nicht so sehr gegen Kontakte mit Russland und gegen billiges Gas. Du hast in der AfD auch eine gewisse Spaltung zwischen Ost und West, ist auch klar. Ne, also gut, alles gut und schön, nur ich sehe bei der AfD keine klare Linie, die nicht dem Transatlantiker folgt. Also ne, im Parteiprogramm ist sie transatlantisch.
Und die letzten Äußerungen bezüglich Grönland jetzt seitens der AfD-Spitze, dass man sagt, also das geht jetzt nicht so, den starken Mann spielen.
Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ich meine, gut, Grönland ist. Wir kommen ja noch. Ich nehme Grönland. Also, ich habe es letztes Mal schon gesagt, Grönland ist weg. Ob die USA das eingemeinden oder ob sie da über irgendwelche Verträge sich die volle Kontrolle sichern, ist völlig egal. So, und jetzt kann da jeder ein bisschen rumpupsen. Was bringt's?
Ist ja auch nur eine Kugel Eis.
Jo.
Also ein Stück Eis, hat er gesagt. Ne? So,
Ja, da will ja nicht mehr als ein Stück Eis.
er will eigentlich nur ein Stück Eis, und also ist es zu viel verlangt. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also über die Rede müssen wir jetzt gleich noch sprechen.
Ja.
Lass uns auf den ersten Punkt kommen, den wir da ausgesucht haben, nämlich die Strategie, wie sich Trump eben die Vorherrschaft für die Welt sichern möchte. Eins ist klar. Seinen Eintrag in den Geschichtsbüchern hat er jetzt schon. Und wenn man überlegt, was allein in diesem Jahr schon alles passiert ist, das ist schon nicht schlecht. Also jetzt hat er genau, warte mal, 20. war jetzt ein Jahr vor ein paar Tagen. Und ja, jetzt hat er noch 3 Jahre vor sich. Also wenn er mit der Geschwindigkeit weitermacht, dann wird sich das nachhaltig verändern alles, ja.
Ja, also wie gesagt, warum ich diesen Artikel vorgezogen habe, ist folgendes. Ich habe da mal erklärt oder versucht zu erklären nach meinem Verständnis, wie ich Trumps Politik verstehe. Weil nochmal, alles egal, ich meine, die deutschen Medien darf es ja eh nicht ernst nehmen, aber wenn die immer erzählen, Trump wäre so sprunghaft und so, ich bestreite das ja nun schon lange. Weil das eine ist, was er erzählt, das ist Psychoterror, er will sie alle nervös machen. Das andere ist, was er tut. Und das ist eine klare Linie. Und ich glaube, also Trump hat einfach begriffen, die Vormachtstellung der USA in ihrer alten Form ist vorbei. Aber er will sie ja nicht aufgeben. Das heißt, die Frage ist, wie kriegt er sie wieder? Er will kämpfen um die Vormachtstellung der USA in der Welt. Und da hat er, wenn ich das richtig verstehe, seine Strategie, hat er im Grunde so zwei, drei wichtige Punkte ausgemacht, mit denen er die Vormachtstellung halten will. Das ist erstmal Energie. Also zunächst mal klar, er hat klar gesagt, ne, die Amerikas, westliche Hemisphäre nennen sie das, Nord, Süd, Mittelamerika, wozu Grönland gehört geografisch, ist unter seiner Kontrolle, haben sich die anderen rauszuhalten. Nur das hat er klar gesagt, und bei Venezuela auch gezeigt, er meint ernst. Ich glaube, in Kuba werden wir dieses Jahr auch noch viele nehmen. Also Kuba-Urlaub dieses Jahr könnte doof
Was ist an
werden.
Kuba jetzt strategisch so interessant?
Ja, das ist einfach das ist die Hemisphäre der USA. Ich meine, Kuba ist eine Prinzipienfrage. Seit Fidel Castro da die Revolution gemacht hat, was ist das jetzt? Ist das 65 Jahre her oder was? Keine Ahnung. Oder ja, irgendwie sowas. 1960, ne? Irgendwie so. Seitdem ist das den USA ein Dorn im Auge, und seitdem haben sie Sanktionen. Und Trump natürlich, der will in die Geschichte eingehen. Wenn der jetzt das Kuba-Ding auch noch für die USA löst und da wieder, ne, Regime-Change macht, dann hat er ein 60 Jahre altes Problem der USA gelöst. Noch ein Eintrag in den Geschichtsbüchern. Also wird auch was kommen. So, das heißt, das will er alles kontrollieren. Da will er die anderen auch alle rausschmeißen. Und dann geht es um Energie. Wo Venezuela ja nicht unwichtig ist. Trump hat begriffen, das, was die Europäer nicht begriffen haben. Wenn du in der neuen Weltordnung bestehen willst, ne, die alte Weltordnung war ja im Grunde Globalisierung, wir haben Geld und wir schicken unsere Fabriken, bauen wir alle in Europa und Amerika ab, nach China, da ist billiger, und wir haben die große Kohle. Hat ja ein paar Jahre funktioniert, aber nicht lange. Globalisierung, also 20 Jahre, aus geopolitischer Sicht, historisch nicht viel. So. Heute sind wir in einer Zeit, wo das nicht mehr funktioniert. Handel, da machen alle Sanktionen und Einschränkungen und Zölle. Das heißt, so einfach ist das alles nicht mehr. Und jetzt hat Trump zwei Dinge begriffen. Erstens, Produktion zurück nach Amerika. Und hat Biden auch schon begriffen. Er hatte diesen Anti-Inflationsgesetz. 300, was war das? 369 Milliarden Dollar Subventionen für europäische Firmen, die nach Amerika kommen mit ihrer Produktion. Also von Europa nach Amerika ziehen, kriegen Geld. Und Trump hat das ja auch immer gesagt, ne, wir müssen die Produktion nach Amerika zurückholen. Und das macht er. Das ist eine. Du kannst also in der heutigen Welt mit Geld nicht mehr so viel erreichen. Du musst wieder auch selber produzieren können, falls jemand ein Embargo verhängt. Und der zweite Punkt, den du dazu brauchst, sind Rohstoffe. Und zwar als erstes mal Energie. Ne? Das ist das Problem, was die Europäer nicht begriffen haben. Die glauben ja immer noch, man könnte mit Windmühlen arbeiten. Schweineteuer. Gut, ich weiß, wenn du Spiegel liest, ist alternative Energie ist voll billig, nur irgendwie funktioniert das nicht. Je mehr Alternative die Europäer machen, desto teurer wird der Scheiß. Also desto teurer wird der Strom. Also irgendwas stimmt ja in der Logik nicht. Trump hat es begriffen.
Hast
Und
du das von Larry Fink mitbekommen in Davos?
was?
Dass er gesagt hat, dass letztendlich KI der Schlüssel für die Zukunft ist, und das kann man eigentlich nur machen, wenn man regelmäßig beständige, günstige Energie hat. Funktioniert mit Wind und Solar nicht. Deswegen so die Unterschrift unter diesem Thema war: Larry Fink hat gerade die Energiewende beendet.
Ja, nicht nur der. Trump hat das ja auch gesagt. Er hat ja gesagt, die bauen da riesen Rechenzentren in den USA. Er sagte, Mark Zuckerberg hat einen Plan, ein Rechenzentrum so groß wie Manhattan zu bauen für KI. Ob das jetzt so stimmt, das waren jetzt Trumps Worte, der übertreibt ja auch gern mal, aber er hat einen wichtigen Punkt gesagt, der ist mir auch gar nicht bekannt gewesen. Er hat gesagt, ja, er hat diesen ganzen IT-Konzern jetzt gesagt, wenn ihr so ein Ding baut, dann dürft ihr euch die Energie selber machen. Baut euch euer Kraftwerk selbst daneben.
Welche Form von Kraftwerk? Gas, Öl,
Was sie
Kohle,
wollen. Öl,
Atom?
Gas, Atom. Was sie wollen. Krise beschleunigt genehmigt, hat Trump in seiner Rede gesagt. Die Rede war gut. Also ich meine, die Rede war immer, ne, Trump sehr sprunghaft und unglaublich viel Eigenlob,
Ich
aber
bin
da waren
erst
auch
nach
mal ein paar
20
Themen.
Minuten eingestiegen, wo sein Eigenlob rum war, und dann konnte man zu den Themen kommen.
Na, es ging bis zum Ende, weil das Eigenlob ist egal.
Ja, ich weiß, das war jetzt auch ironisch gemeint, aber.
Aber wie auch immer, also das heißt, Trump hat das Thema Energie begriffen. Und ich habe es oft genug erklärt. Die USA haben es geschafft, den Energiemarkt in Europa komplett zu kontrollieren. Nord Stream sind gesprengt, waren natürlich nicht die Amerikaner, um Gottes Willen. Die Pipeline durch Weißrussland, Polen ist gesperrt, haben die Polen dicht gemacht. Und die Polen sind so antirussisch, die machen die nicht wieder auf. Die ukrainische Pipeline ist zu, Gaspipeline, weil Kiew das nicht mehr wollte. Brauchen zwar Geld, aber keine Transitgebühren. Sollen die Europäer bezahlen. Also ist noch ein bisschen Gas kommt noch durch Nord Stream und das war's.
Und der
Ansonsten ist LNG. Und LNG ist der mit Abstand größte Lieferant USA.
Ja.
Das heißt, die USA bestimmen den europäischen Energiemarkt. Wenn jetzt Trump morgen sagt, die Europäer sind ungehorsam, dann schickt er seine LNG-Tanker nach China.
Und das war's dann.
So.
Ist das den europäischen Führern allen bewusst?
Das
Ja.
begreifen die ja gerade. Wir hatten das auch letzte Woche. Plötzlich kommt
Ja.
man sogar am Spiegel lesen, die Abhängigkeit mit den USA bei Energie ist nicht so gut. Politiker hat schon geschrieben, die Europäer haben sich da selbst in eine Falle manövriert. Also darum sage ich, die Europäer, da ist gerade so ein Prozess im Gange, dass sie verstehen, das war alles nicht so gut. Wir brauchen eine neue Strategie. Die haben sie noch nicht. Sie sitzen jetzt dran und diskutieren. Darum hörst du aus Europa inzwischen alles von, wir müssen dringend mit Putin reden, bis hin zu, Putin ist völlig doof, der Krieg muss weitergehen. Du hörst alles. Die Europäer sind sich nicht mal einig. Die haben keine Ahnung, was sie machen sollen.
Passt das Bild vom aufgescheuchten Hühnerhaufen?
Ja, kann man auch so sehen. Also, wie gesagt, der Punkt ist einfach, Trump hat das erkannt. Und er setzt ganz klar auf die Dinge. Du kannst also an seiner Strategie sehen, Venezuela und auch Iran. Es geht um Energie. Der stürzt sich zuerst auf die Länder, wo Öl ist. Wo er das Öl kontrollieren will. Das sind die Energiemärkte. Und das ist gegen China. Venezuela liefert Öl an China. Jetzt nicht so viel, da können die Chinesen mit leben, aber wenn es Iran trifft, wird das schon heftiger. Wenn die Amerikaner in Iran Regime-Change hinkriegen, dann kann das für die Chinesen schmerzhaft werden.
Und die Russen auch natürlich.
Ja, gut, die Russen würden sich ärgern. Der Iran ist für die auch ein Verbündeter oder ein freundliches Land, aber wo sie auch ein paar Wirtschaftsprojekte haben, wo es auch vor allem natürlich um Logistikrouten geht, Nord-Süd-Route. Aber für die Chinesen ist das Öl. Der Iran verkauft sein Öl zum sehr großen Teil nach China. Weil
Günstig.
wegen der Sanktionen kann es kein anderer nehmen.
Ja, und sehr günstig eben auch.
Auch mit gut Rabatt. So, das heißt, wenn Trump den Iran wegkriegt, ist das ein Schlag gegen China.
Was hätte China noch für Alternativen, wenn Venezuela auch rausfällt? Russland, ja, aber dann wird es auch schon.
Ja, das würde natürlich Russlands Position stärken gegenüber China als Energielieferant.
Das ist jetzt auch
Also, ne, es
nicht.
ist immer alles zweischneidiges.
Ja. Also der eine geschadet, dem anderen geholfen und beiden will
Ja,
man
auch
nicht
Russland.
helfen.
Ich meine, Russland freut sich nicht darüber, den Verbündeten Venezuela oder
Iran.
Iran zu verlieren.
Ja.
Aber natürlich würde das bedeuten, dass dieses Kräfteverhältnis zwischen Russland und China, der Pendel dann mehr Richtung Russland schlägt. Man kann ja neidlos anerkennen, die Chinesen sind der dominante Partner. Aber ne, wenn die Chinesen jetzt noch mehr auf russische Rohstoffe müssen, dann ist die Dominanz nicht mehr so eindeutig. Also vielleicht mal grundsätzlich. Ich habe das auf RT gesehen, muss ich nochmal drauf eingehen. Es gab einen sehr interessanten Artikel. Die Chinesen haben wohl auf den Venezuela-Kram sehr schnell reagiert. Und zwar mehr oder weniger hinter den Kulissen auf dem Finanzmarkt. Also Sachen auch, die in den USA wehtun. Also da werden jetzt in ganz vielen Bereichen plötzlich keine Dollar-Transaktionen mehr angenommen. Ja. Sie überprüfen irgendwelche Verträge mit US-Lieferanten, Ausrüstung für alles Mögliche, leiten Lieferwege um und so weiter. Also die haben schon, das ist jetzt ein sehr ein langer Artikel, den ich dazu gefunden habe, mit ganz vielen Details, aber die sind alle, man sieht da sehr, daran sehr schön, die sind gegen die USA angerichtet und tun auch weh. Also die Chinesen haben schon Instrumente, um zu reagieren. Nur ist egal, die USA, Trump will das wohl durchziehen. Aber wie gesagt, nochmal zurück zum Thema. Trump will die US-Dominanz erhalten und er setzt auf konkrete Mittel. Das ist einmal Energie. Wer den Energiemarkt kontrolliert, kann den Ländern den Saft abdrehen, kann den Ländern die Wirtschaft verteuern, etc. Er setzt natürlich weiter auf den Dollar, aber er setzt eben auch auf den Informationskrieg. Wie gesagt, wir erinnern uns, die ganzen Internetkonzerne in den USA waren alle pro-Demokraten. Die haben alle ganz fröhlich gegen Trump gearbeitet. Trump hat sie danach ja alle sehr schnell nach der Wahl sehr schnell zusammengetrommelt, einzeln, und allen gesagt, wo es lang geht. Und jetzt sind die ja alle, ne, plötzlich Facebook hat Zensur aufgehoben und so weiter und so fort. Die will Trump schützen, weil das ist natürlich sein Ding für Meinungsmache. Da hat er jetzt, dass er in der EU Leute sanktioniert hat, die sagen, wir gehen gegen X vor, gegen Twitter. Elon Musk und Trump sind keine guten Freunde mehr. Trotzdem hat Trump sich hier ganz klar hinter Musk gestellt und gesagt, wer X anfasst, kriegt Ärger. Es geht um Meinungsmache, um Propaganda, Informationskrieg. Also die Internetkonzerne sind den Amerikanern so wichtig, dass das ja sogar verklausuliert in der Sicherheitsstrategie stand von Trump. Ne, also da stand ja drin, Versuche ausländischer Mächte zu verhindern, dass unsere Meinungsäußerung zu zensieren, ne? Unsere Meinungsäußerung zensieren, wer das versucht, kriegt Ärger. So, das war, und 3 Wochen später haben sie Sanktionen gegen Leute verhängt, die in Brüssel und auch in Deutschland, Hate Aid, jetzt versuchen, bei X irgendwas zu zensieren. Hört der Spaß auf für Trump. So. Außerdem will Trump, na gut, kommen wir noch drauf auf internationale Organisationen. Aber wie gesagt, das ist so, das muss man erstmal sehen, das ist Trumps Strategie. Er will die Welt weiter kontrollieren, aber anders. Er hat klare Schlüsselmomente, auf die er hinarbeitet. Und mit denen er Kontrolle ausüben will.
Und mit den Machtmitteln, die er hat, ist davon auszugehen, dass er da auch einiges davon umsetzen wird. Wir sehen sie jetzt schon, ja.
Ja, und wenn jetzt langfristig gesehen, wie gesagt, Venezuela Ölförderung ankurbeln wird, wird Jahre dauern. Aber langfristig gesehen, die USA sind so schon der größte Produzent, wenn sie dann irgendwann Venezuela unter Kontrolle haben und da die Ölförderung hochfahren können, auch wenn es Jahre dauert, dann haben die einen so großen Teil am Ölmarkt, dass sie den Preis regulieren können.
Die Frage ist natürlich, inwieweit dann Amerika unbegrenzt Zugriff hat auf die venezolanischen Ölreserven. Wir wissen ja, was passiert ist. Maduro ist weg. Jetzt ist die Regierung in Venezuela aber nicht unbedingt komplett pro Trump und dass da alles so glatt läuft. Oder hat der die in der Hand? Kann der jetzt da alles bestimmen?
Davon gehe ich aus. Wie gesagt, ich höre ja aus Venezuela jetzt keine Proteste mehr.
Und es gab kein Gegenfeuer bei dem Angriff. Das
Ja gut,
deutet ja
das
auch
nehmen wir
darauf
mal.
hin, dass da geschmiert worden ist und viele Leute auf der Gehaltsliste stehen, vielleicht von,
Geschmiert oder
ja.
elektronische Kriegsführung, Trump hat sowas angedeutet. Egal, das ist das eine. Das andere ist jetzt, du hörst ja nicht aus Venezuela. Trump hat denen ihren Präsident entführt. Wo sind da jetzt die großen Proteste? Nach dem Motto geht gar nicht. Nein, im Gegenteil. Ja, wir müssen jetzt im Gegenteil. Wir haben schon eine Delegation hier, um eine US-Botschaft in Caracas zu eröffnen. Also, wenn man jetzt einen Präsidenten eines Landes entführt, dass man danach dem Entführer sagt, ach komm vorbei, wir machen eine diplomatische Beziehung. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also, der hat die venezolanische Regierung sicher mehr oder weniger in der Hand. So, mal gucken, in welche Richtung. Also anscheinend, er versucht anscheinend mit den Leuten, will jetzt da keinen wilden Regime-Change. Ich weiß ja auch, dass, ne, also wahrscheinlich hat er verstanden, dass das in Venezuela auch gar nicht so gut ankommen würde. Sollen doch die Leute im Amt bleiben, Hauptsache sie machen, was Trump will. Ist ja auch schlauer. Ich meine, die ganzen Machtinstrumente, der Machtapparat ist eingespielt. Wenn Trump den Machtapparat kontrolliert, nein, muss keinen neuen bauen.
Eigentlich die beste Lösung für die USA letztendlich. Ja.
Natürlich.
Und jeder, die machen alle ihren goldenen Schnitt dort unten. Da wird die ganze Oberschicht wird mehr oder weniger daran beteiligt, an dem großen Kuchen.
Oder kann sich freuen, dass die USA sie nicht alle einsperren und abschießen. Ist ja auch schön. Ihr bleibt in Freiheit, ist ja schon viel gewonnen. Mhm. Oder wollt ihr Nachbarn von Maduro werden in New York?
Wo die Heizung kaputt ist im Knast.
Auch doof, ja. Ihr seid so Wärme gewöhnt und New York ist echt kalt. So, also von daher, das ist, wenn er denen sagen kann, ihr macht, was ich will, ich meine, wenn du da einen Regime-Change machst, so richtig brutal und von außen, Yankee go home ist ja ein Spruch aus Südamerika. Ja, käme nicht gut an, könnte noch einen Bürgerkrieg geben, ist ja auch doof. Mhm. Doch, auf diese Weise kriegt das viel einfacher. Und bisher sieht es so aus, wie gesagt, ich höre aus Venezuela keine großen Proteste wegen der ganzen Aktion, ich höre nur, ja, wir bauen wieder diplomatische Beziehungen zu den USA auf. Okay. Mhm. Das ist eine Aussage.
Und 309 Milliarden Barrel Öl warten auf die Verteilung.
Wie gesagt, schwer abzubauen, besonderes Öl auch bei der Verarbeitung. Und denn die US-Ölkonzerne waren ja sehr skeptisch beim Treffen mit Trump, hat ihnen gar nicht gefallen. Die waren ja nicht so begeistert mit Investieren von 100 Milliarden, weil die sagten, wir haben da schon zweimal alles verloren. Das ist jetzt nicht das, wo wir investieren wollen. Aber das wird er schon hinkriegen.
Der hat seine Druckmittel.
Er hat seine Druckmittel und dann wird die venezolanische Regierung irgendwas sagen und so. Das wird schon gehen.
Du hast ein Forscherbild ausgewählt für einen deiner Artikel, das auch wirklich sinnbildlich ist für diese Zeit, in der wir leben. König Trump sozusagen, wie er sich selber zum König der Welt machen will. Hast du die Bilder gesehen von Davos, wie er quasi da in die Halle gegangen ist, wo er zu seiner Rede angekommen ist? Kommentar in deutschen Medien, verhaltener Applaus, der schnell abgeebbt ist. Ich habe ein Video gesehen, da war genau das Gegenteil zu sehen, nämlich Standing Ovations. Die Halle ist aufgestanden. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Also bei den anderen Staatschefs ist da nicht die ganze Halle aufgestanden. Ja.
Nein, also da war Streit. Da will ich streiten. Wenn du die Rede von Trump hast du ja anscheinend nicht ganz gesehen. Es gab in der Rede von Trump nicht einmal Applaus. Nicht einmal. Und der Applaus am Ende war auch eher verhalten.
Okay, ich verstehe. Ist ein Argument, wenn du...
Ich empfehle dir jetzt zum Vergleich die Rede vom kanadischen Premierminister Carney. Die war übrigens sehr gut.
Und der war überzeugend und hat begeistert, oder?
Der hat mehrmals Applaus gekriegt und am Ende Standing Ovations.
Aha, und das Trump nicht?
Nein, überhaupt nicht.
Ah, okay, dann ist das ein Argument, ja.
Ja, also von daher, dass der da in die Halle kommt und alle brav klatschen, ist das eine.
Aber warum stehen die dann auf? Das ist ja auch ein Protest, wenn du sitzen bleibst. Ja,
ja und also wie gesagt, es ist die Rede von Carney empfehle ich. Suchst du dir mal raus, die ist empfehlenswert.
Stichpunkte?
Der hat sich gegen Trump gestellt. Der hat, das ist ganz interessant, haben wir glaube ich gar nicht drin hier heute, Kanada. Kanada war ja unter Trudeau, ne, der klassische woke Appendix der USA, mit allem drum und dran, alles mitgemacht, Anti-China-Politik, alles. Und dann ist Trudeau rausgeflogen, jetzt ist da Carney, neuer Premierminister. Was hat er gemacht? Der ist gerade in China gewesen. Der baut eine Partnerschaft mit China auf. Finden Trump mit Sicherheit nicht witzig. Aber Carney sagt, ja, wir wollen jetzt, ne, hat er auch gesagt, ja, wir müssen jetzt damit leben, also das, ne, die alten Zeiten sind vorbei. Großmächte machen, was sie wollen, hat die USA nicht beim Namen genannt. Großmächte. Sehr kritisiert. Und dann sagt er, wir als Mittelmächte, damit meint er Kanada und die Europäer, wir als Mittelmächte müssen jetzt geeint stehen, weil allein haben wir keine Chance, wir werden zerrieben. Und Kanada wird jetzt die Brückenfunktion machen zwischen Asien, also China und Europa.
Kanada. Und was ist der Deal? Was können die Kanadier den Chinesen anbieten? Na, die haben auch Rohstoffe, ja.
Kanada ist der viertgrößte Ölproduzent.
Viertgrößter?
Nee.
Ja, das ist...
Ja, so. Hm? So. Mhm. Trump will Kanada nicht hier. Frag mal, warum. Also, da wird es auch noch Ärger geben, ganz sicher. Ja. Aber wie gesagt, der Carney hat eine Rede gehalten, in der er sehr deutlich gesagt hat, so geht's nicht. Im Grunde eine Rede, hat auch gesagt, die alte Zeit ist vorbei und ne, mit den USA brauchst du nicht mehr rechnen. Hat die USA nie beim Namen genommen. Er hat klar gesagt, ist vorbei. Er hat gesagt, das ist wirklich eine schöne Rede. Er hat auch gesagt, pass auf, das müsst ihr vergleichen. Er sagte, Václav Havel, Tschechei. Der hat das mal erklärt und sagte, so der Kommunismus in der Tschechei, das war eigentlich ein totes System, Aber jeder hat morgens sein Schild rausgehängt ins Fenster nach dem Motto, ne, Proletarier aller Länder vereinigt euch. Alle wussten, das ist Bullshit, alle wussten, das funktioniert nicht mehr. Aber sie haben es alle rausgehängt, das Schild. Alle haben mitgemacht. Sagt er, und so sind wir im Westen gerade. Wir halten immer noch Freundschaft USA hoch. Ist er weg. Neue Realität. Also eine sehr, sehr deutliche Rede, wie gesagt, ohne beim Namen zu nennen, er sagte Großmächte, aber eine sehr deutliche Rede. Und darum, da gab es Standing Ovations.
Was für
Also
ein
die Rede
Zeit.
ist sehenswert. Also guck sie dir an, sehenswert.
Also ich höre immer wieder raus, dass sich da gerade alles neu ordnet und zwar auf ganz großer Ebene. Also die großen Zahnräder drehen sich jetzt da. Schwierig für die Zukunft zu spekulieren, ich weiß, aber denkst du, dass das alles super schnell gehen kann und binnen
Nein,
Jahresfrist sozusagen
nein,
da
nein.
alles sich neu ordnet? Oder ist das, reden wir von einer Post-Trump-Ära auch dann, dass das nach Trump dann
Fängt
irgendwann
an.
ist?
Es geht nicht um Trump. Das hat sogar der Spiegel, das hat auch sogar der Spiegel schon einen einzigen Artikel getan. Und der Kanadier erst recht. Mit Trump ist das Problem nicht weg. Kommt ein anderer, der macht es weiter. Das ist wie bei Biden und Trump. Trump hat angefangen mit der China-Politik, fanden alle doof, dann hat Biden sie weitergemacht, fanden sie alle gut.
Und
Die
Trump, ja.
Kerninteressen der USA ändern sich nicht. Trump setzt sie nur härter durch. Die Kerninteressen der USA sind, China ist unser größter Gegner, und so weiter und so fort. Die Kerninteressen der USA, ist ja nicht so, wie gesagt, was hat Trump in seiner ersten Amtszeit getan, was Biden geändert hat? Außer Woke und Innenpolitik und Blödsinn. In der Außenpolitik nichts. Trump hat angefangen, den Ärger mit China. Trump hat angefangen, Israel mit der Versetzung. Die Demokraten haben noch nicht die Botschaft aus Jerusalem zurück nach Tel Aviv gestellt. Nein,
Die blieb
sie haben sie
da.
doch gehen lassen, wo Trump sie hingestellt hat. Trump hat das Atomabkommen, Obama macht das Atomabkommen im Iran, Trump bricht es und Biden setzt es nicht wieder in Kraft. Niemand braucht glauben, das ist ja das, was die Europäer auch hatten, die Illusion, wir müssen jetzt 4 Jahre Trump aussitzen, dann wird alles wieder gut. Nein. Es wird nicht. Was hat Biden? Biden hat doch angefangen, die Europäer fertig zu machen mit dem Energiemarkt. Das war doch Biden. Die ganzen LNG-Importe, Flüssiggasimporte in Europa, das war doch unter Biden. Trump macht das nur weiter.
Was wiederum bedeutet, dass es scheißegal ist, wer da oben sitzt.
Es ist nur
Egal.
die Frage, das ist nur die. Die Unterschiede sind Nuancen. Ja, Trump findet Einwanderung doof, Trump findet Woke doof und Gender doof, okay. Aber die Europäer in die Energieunabhängigkeit zu zwingen, wollten sie alle, seit Obama, seit sie angefangen haben mit dem Fracking, weil die Rede davon, dass es Fracking-Gas in Europa den Markt erobern, so haben sie geschafft.
Was ist denn das
Trump
dann für
zementiert
ein
das.
Lenkungsgremium oder wie sagt man, was ist es dann für eine Machtstruktur, die
Das ist
über.
gar nicht, das ist wirklich Interesse. Ich meine, die USA wollen, und davon profitieren sie alle, die da sitzen, die Oligarchen hinter den Kulissen und die Regierenden oben im Kongress, die profitieren alle davon, wenn die USA Weltmacht ist. Und dann streiten sie sich über Nuancen, wie kann man das erreichen? Und dann, weiß ich, ne, die einen sind dann mehr so auf Pharma aus, haben dann so die Bill Gates-Ideen und andere sind mehr so auf Öl aus und ne, das ist okay, da streiten sich dann um diese Sachen.
Also es ist das große Großkapital, das sich da immer um die Macht boxt, aber mit Nuancen eben. Aber das große strategische Ziel bleibt das gleiche, America first.
Große Ziel ist, Amerika soll die Welt dominieren. Das ist das Ziel der Amerikaner, frag, wie du willst.
Wird China diesen Plan sabotieren können? Kurz- oder längerfristig?
Du, das ist alles spannend. Wie gesagt, wir hatten das letzte Woche schon. Da hast du mich schon gefragt. Was wir sehen, ist ja auch das, worüber wir hier seit Jahren reden. Es entsteht eine neue Weltordnung. Die unipolare Weltordnung, in der die USA geherrscht haben und angefochten hat nach den 90ern, die ist weg. Es wird eine neue Weltordnung geben mit diversen Großmächten, USA, Russland, China, vielleicht Brasilien, Indien. So, und die werden dann miteinander irgendwie klarkommen müssen. Und das ist ein Prozess, wir haben letztes Mal besprochen, historisch, das ist ein Prozess, der dauert 10, 20 Jahre. Was wir jetzt erleben, ist alles der Übergang. Darum, wo das hingeht und dass es in einem Jahr vorbei ist, nein, das
Was wir
ist.
hier besprechen, ist ja sämtlichen chinesischen Analysten schon lange klar. Ist ja
Ja. Eigentlich allen außer den europäischen Politikern und Medien.
Okay, gute Beobachtung.
Das wissen auch die Leute, aber Uganda wissen das.
Ja, gute Beobachtung. Also das heißt, bis auf einen ziemlich dunklen Fleck in Europa wissen es alle. Und China wird natürlich dementsprechend auch agieren und sich dann da dementsprechend wappnen wollen. Ich habe heute erst erfahren, dass vor ein paar Monaten China es geschafft hat, durch die Beringstraße ein großes Containerschiff durchzuleiten. Also Nordwestpassage ist es.
Nordpassage am Ende. Es ging über Russland nach Europa.
Genau.
Der fuhr in den britischen Hafen.
Und dann letztendlich Polen war das Ziel. Polen. Von dem Tanker, wo ich gehört habe. Ja,
Europa.
Auf jeden Fall, diese Schifffahrtsstraße, die bis dahin nicht befahrbar war, wegen Eis, scheint jetzt irgendwie doch möglich zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob da die Russen eine Schneise mit den Eisbrechern gemacht haben dafür oder ob die so fahren konnte. Aber das bedeutet ja auch, da sieht man ein ganz vitales Interesse an dieser Arktisregion, dass das nicht nur wegen den Rohstoffen, die da Anrainerstaaten dann abgreifen könnten, sondern eben gerade diese verkürzte Strecke. Das hat nämlich nur 26 Tage gedauert, dieser Transport, was ein Weltrekord war. Was unglaublich viel Kosten spart bei dieser immensen Transportstrecke, die man sonst über Straße von Taiwan, dann Indischer Ozean, Suezkanal, wo auch immer die Amerikaner ihren Finger drauf haben.
Jetzt wenn dann noch Piraten bei Somalia sind, vielleicht sogar aus Angst über Kapstadt, Südafrika.
Noch schlimmer, ja. Oder es liegt dann ein Schiff quer im Suezkanal oder so. Also das ist ja China alles bewusst und die werden ja gegen diese America-First-Politik auch in jedem entscheidenden Gedanken vorgehen, ja.
Ja, natürlich, aber das ist ja der Punkt. Das ist ja, wie gesagt, in Europa, du erzählst das Ganze überrascht, das ist ja in Russland auch schon lange Thema, diese Nordroute ist ja eine Priorität von Russland, darum bauen sie ja die Eisbrecherflotte. Mhm. Und die haben sie im Grunde fertig. Weil dieses Thema natürlich für die Russen wichtig ist. Diese Logistikpassage Nordroute ist unglaublich wichtig. Und jetzt nochmal die Frage, warum will Trump Eisbrecher bauen?
Weil er da mitreden möchte.
Ja, er möchte die gleiche Route über Alaska, Kanada nach Grönland haben, nach Europa. Es geht auch um die Kontrolle des Handels von Asien. Fahren wir von Asien über Russland nach Europa oder über Kanada? Geht ums Gleiche. Nur die Amerikaner haben nur zwei Eisbrecher, die stehen bei null. Also es dauert noch, bis sie da hinkommen. Aber das hat Trump auch begriffen. Nochmal, diese ganze Kanada-Grönland-Frage, es geht auch darum. Darum will er die Länder ja kontrollieren. Also Kanada kontrolliert auch Grönland kontrolliert. Er will die Route haben. Er will die Route haben.
Und er will den Friedensrat haben.
Den was?
Den Friedensrat. Wie ich jetzt gerade aus deinem Artikel entnehme, ging ja eigentlich um Gaza und dass er da schon so viele Leute an Bord hat. Und jetzt in seinen Worten natürlich ist das noch viel besser wie die UNO. Das ist ja natürlich alles, was er macht, hat immer einen gewissen Superlativ vorne dran. Das ist schon auch was Pathologisches. Das muss man als Laie da beobachten.
Es ist dir berechtigt.
Ja, aber Big Beautiful Ocean, you know, weißt du, es ist immer beautiful, beautiful, beautiful. Das meine ich. Das ist immer.
Ja, das ist.
Er neigt zu Übertreibungen, dieses typische Trump-Sprech halt einfach. Aber kannst du uns denn erklären, was für eine Chance so ein Konstrukt hätte wie der Friedensrat und was das im Vergleich zur UN dann wäre? Hat das Bestand? Ist das wieder eine seiner erratischen Ideen? Oder?
Es ist eine seiner erratischen Ideen und wenn er sich durchsetzt, wird das heftig. Ich glaube nicht, dass es klappt. Aber egal. Das war ja die Geschichte, ne? Trump vermittelt diesen komischen Waffenstillstand in Gaza und dann wollte ja ein Friedensrat kommen, der dann das Ganze dann Gaza verwaltet und dann aufbaut und alles wird gut. Das war damals im Oktober der Plan. Und jetzt ist Trump damit um die Ecke gekommen und hat eine Charta des Friedensrates vorgestellt. Die habe ich mir angeguckt, das ist unglaublich.
Unglaublich das doof oder unglaublich super?
Je nachdem, wen du fragst. Also was Trump will, er will die UNO entmachten. Normalerweise jetzt nach geltendem Völkerrecht, wie gesagt, wir haben in der letzten Sendung ewig drüber gesprochen, dass Völkerrecht nur auf Papier existiert leider, hält sich keiner mehr dran, aber nach geltendem Völkerrecht ist für die Lösung von Konflikten die UNO zuständig. UNO-Sicherheitsrat. So. Das klappt jetzt immer nicht, weil der Westen will Kriege führen. Dann sagt der Westen, die UNO ist gelähmt, weil er will einen Krieg im Irak führen und die bösen Russen und Chinesen wollen das nicht per Resolution abwinken. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Es gibt ja im UNO-Sicherheitsrat gibt es ja das Vetorecht. Das wird ja viel kritisiert, von mir nicht. Wenn Und so war es ja zumindest mal nach der Gründung der UNO. Wenn sich alle halbwegs an das Völkerrecht halten, dann bedeutet das Vetorecht nichts anderes, als Kriege zu verhindern. Weil wenn jetzt man sich vorstellt, dass die USA mit irgendwem zusammen eine Abstimmung machen und dann einfach irgendwie einen bestimmten Beschluss machen, jetzt, dass das dies oder jenes bei der Sowjetunion oder heute bei Russland gar nicht mehr geht, dann ist das der Freifahrtschein für einen Krieg. Das Vetorecht hat dafür gesorgt, dass jede Großmacht immer sagen kann, stopp, das geht nicht. Wir müssen weiter verhandeln, hier bin ich dagegen. Ja, also an Tisch sitzen und bis du eine Lösung hast, mit der alle zufrieden sind. Schwierig, aber nur so hältst du Frieden. Wenn du redest, ne, bis dir die Zunge blutet. So, das war die Idee der UNO. Und das ist eigentlich bis heute offiziell laut Völkerrecht ihr Auftrag. Und jetzt sagt Trump, und ich zitiere das mal aus seinem Friedensrat, aus seiner Charta, da sagt er jetzt Folgendes: Der Friedensrat ist eine internationale Organisation, die sich für Stabilität, Wiederherstellung verlässlicher und rechtmäßiger Regierungsführung sowie Sicherheit dauerhaften Friedens von Konflikten, betroffenen und bedrohten Gebieten einsetzt. In der ganzen Charta steht das Wort Gaza nicht drin. Der hat sich einen Friedensrat geschaffen, der für die ganze Welt gelten soll. Und der im Grunde die UNO ersetzen soll. Er will mit diesem Friedensrat sozusagen den UNO-Sicherheitsrat, die UNO entmachten.
Welche Staaten sind denn da mittlerweile dabei? Ich lese
Kommen
die
wir gleich noch
Zahl
drauf. Kommen wir gleich.
58 bei
Kommen wir,
dir.
lass es erstmal zu Ende erzählen. Zu den Staaten kommen wir später.
Okay.
Lass das erstmal zu Ende erzählen, weil jetzt geht's weiter. Dann sagt er, es gibt da so einen Vorstand und jeder kann Mitglied werden, dann haben sie alle Stimmen und dann können wir alle ganz demokratisch abstimmen, was wir machen. Super. Ist zwar blöde, ne, weil wie gesagt, also Vetorecht für die Großmächte ist nicht vorgesehen, was ja im UNO-Sicherheitsrat große Kriege verhindern sollte, ist hier nicht vorgesehen, hier ist Mehrheitsbeschlüsse. Aber dann steht immer drin, also wenn sich dann, wenn so eine Abstimmung war und die Mehrheit sich entschieden hat, dann ist das aber immer vorbehaltlich der Zustimmung des Vorsitzenden. Und der Vorsitzende des Friedensrats ist nicht der Präsident der USA. Er hat sich in die Statuten reinschreiben lassen, die Charta. Donald J. Trump wird als erster Vorsitzender des Friedensrates fungieren und gleichzeitig Vertreter der USA. Also er hat in das Ding nicht reingeschrieben, US-Präsident, sondern ich. Und dann hat er reingeschrieben, der Vorsitzende bestimmt seinen Nachfolger.
Ach, wie geil.
Es wird nicht gewählt. Was bedeutet das? In 3 Jahren geht Trump aus dem Weißen Haus.
Dann wird es sein Nachfolger.
Nö, er bleibt da sitzen. Er ist nicht mehr US-Präsident, aber immer noch Chef von seiner neuen Ersatz-UNO.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das international auf Anerkennung stößt?
Ja, mal abwarten, wo es hingeht. Also der Punkt ist einfach, er hat also gesagt, letztendlich hat er gesagt, dieser Friedensrat ist für alle Konflikte der Welt zuständig. Der Chef des Friedensrats bin ich. Dann können alle fröhlich abstimmen, aber ich entscheide, ob die Abstimmung auch gilt. Ja, da stehen so Sachen drin. Was weiß ich. Hier. Beschlüsse des Vorstands werden mit Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Mitglieder einschließlich des Vorstandsvorsitzenden gefasst. Sie treten sofort in Kraft, können aber vom Vorsitzenden jederzeit widerrufen werden. Also, ne, er darf alles.
Er baut sich seine Privat-UNO.
Er baut sich, genau, König Donald.
König
Ich
Donald.
bin der König der Welt. Donald der Erste. Und ich ersetze, und ich mache ein Königreich, weil ich darf meinen Nachfolger selbst bestimmen. Und er kann auch nicht gefeuert werden. Auch das, mal zuhören. Der Vorsitzende benennt jederzeit einen Nachfolger für das Amt des Vorsitzenden. Also er bestimmt ihn selbst. Ein Ersatz des Vorsitzenden kann nur durch freiwilligen Rücktritt oder aufgrund von Geschäftsunfähigkeit erfolgen, wie vom Vorstand einstimmig beschlossen. Also wenn der irgendwann mal kirre wird und der Vorstand ihn rausschmeißt mehrheitlich, geht das sogar. Aber, jetzt kommt's, in diesem Fall übernimmt der vom Vorsitzenden benannte Nachfolger unverzüglich das Amt des Vorsitzenden sowie alle damit verbundenen Aufgaben und Befugnisse.
Heißt, wenn er merkt, dass er nicht mehr ganz alle Latten am
Oder wenn
Zaun
sie ihn
hat,
rauskegeln, weil er Alzheimer hat, dann ist trotzdem der, den er bestimmt hat, ist dann der neue Chef.
okay, sein ältester Sohn.
Ja, oder sein Kuschner.
Ja, noch
Egal.
wahrscheinlicher, ja.
Ja, so. Also das heißt, der baut sich hier tatsächlich, oder versucht sich, will sich so eine Ersatz-UNO bauen. Du fragst jetzt gerade, wer alles dabei ist. Also da sind die Regeln darum, eigentlich ist es wirklich wieder doof, dass wir Donnerstag aufnehmen. Warum ist das doof? Weil wir wissen es noch nicht. Wir haben jetzt Anmeldungen, also Meldung von Trump. Er sagt, 50 Staaten machen mit und er hat ja auch fast 60 eingeladen. Und jetzt war in Genf, also nicht in Genf, in Davos, die, und der Unterschrift und den Friedensrat. Und jetzt, ich kann jetzt vorlesen, welche Staaten Stand vorhin unterschrieben haben. Das sind Aserbaidschan, Argentinien, Armenien, Bahrain, Bulgarien, Ungarn, Indonesien, Jordanien, Kasachstan, Katar, Marokko, Arabische Emirate, Pakistan, Paraguay, Saudi-Arabien, Türkei, Usbekistan und Kosovo. 19.
Kein, Bisher haben 19 unterschrieben. Kein europäisches Land, habe ich gehört.
Oder? Doch, Bulgarien, Ungarn.
Bulgarien, okay, sorry.
Aber es geht weiter, ne? Also die, wegen ne, Streit Dänemark. Dann gibt es Meldungen, Trump hat die Dänen nicht mal eingeladen zur Teilnahme.
Ach, da wird man nur eingeladen, wenn man genehm ist, ja?
Ja, wird man eingeladen. Mhm. Und man darf, also wer jetzt, und man hat nur, man ist nur 3 Jahre Mitglied. Danach kann das verlängert werden vom Vorsitzenden. Es sei denn, man zahlt $1 Milliarde in Cash ein. Dann darf man dauerhaft bleiben. Das steht alles drin. So. Die Briten fanden das so scheiße. Also die Briten sind gerade mit den Amis auch richtig am Zoffen. Die Briten fanden das so doof. Sie haben nicht unterschrieben, sie haben die Zeremonie der Unterzeichnung boykottiert.
Ja.
Die Briten sind richtig stinkig. Ja, die Deutschen überlegen, was sie jetzt damit machen sollen. Macron hat ja gesagt, er will nicht mitmachen. Da hat Trump gesagt, kein Problem, da mache ich 200% Steuern, Zölle auf Wein und Shampoos aus Frankreich. Also das geht richtig zur Sache. Und er hat auch ne, Putin und die Chinesen eingeladen. Da gibt es jetzt noch keine endgültige Antwort. Aber Putin hat schon mal Spaß gehabt. Der hat nämlich heute gerade, Donnerstag, wo wir aufzeichnen, hat er gerade gesagt, ja, also wir haben das bekommen, ich gucke mir das mal an und so. Ist alles ganz nett. Und wir würden Gaza auch gerne helfen. Also Putin hat das Ganze nicht ganz bewusst nur auf Gaza beschränkt in seiner Erklärung, weil bei ihm war gerade der Gaza-Präsident, also der palästinensische Präsident Abbas ist gerade heute in Moskau. Und da hat Putin gesagt, ja, wir tun alles, um Gaza zu helfen. Und wir würden auch 1 Milliarde einzahlen für Gaza. Also ne, mit zweckgebunden für den Aufbau von Gaza. Mhm. Aber die Milliarde muss man nehmen aus den in Amerika eingefrorenen russischen Vermögenswerten. Und darüber haben wir mit den Amerikanern auch schon gesprochen, das sollte kein großes Problem sein.
Wer hat das gesagt?
Putin. So, jetzt haben wir folgende Situation. dass die Putin und Trump oder die Amerikaner und die Russen hinter den Kulissen viel mehr besprechen, als wir erfahren, ist mir inzwischen schon länger klar. Offensichtlich ist die Idee auch nicht ganz neu, weil Putin hat gesagt, haben wir mit Amerikanern schon besprochen, also aus den in Amerika eingefrorenen Geldern können wir 1 Milliarde nehmen für den Aufbau von Gaza.
Genau, also wir machen mit,
jetzt aber bedeutet nur das was.
Mit der Kohle, die ihr von uns schon eingesagt habt.
Jetzt bedeutet das was? Dass die Amerikaner diese Sanktionen aufheben müssen und zumindest einen Teil des Geldes freigeben müssen.
Ja.
Und was bedeutet das danach? Die ganze Welt guckt von Amerika nach Europa. Bei euch sich doch eine Mail. Was ist denn bei euch? Das ist Druck auf Europa. Mhm. Die russischen Gelder kann man durchaus benutzen.
Für sowas.
Für was auch immer. Ja. Also, der Putin hat sich gerade, der Putin hat eh seinen Spaß im Moment. Also, das war schon mal eine schöne Aussage. Mhm. Ja, also immer keilen auch Richtung Europa. Wobei er noch nicht mal gesagt hat, ob er jetzt mitmachen will und dass er sich Trump da unterstellt in dem Friedensrat ist eh Quatsch. Aber er hat das eben ganz klar auf Gaza beschränkt. Und er hat auch gesagt, gestern war auch schön. Also, wenn man überlegt, wir mischen uns ja nicht ein, das ist ja eine Sache ne, zwischen Amerika und Dänemark, das ist natürlich unser Problem und NATO und so interessiert uns nicht Grönland, aber also wenn man überlegt, ne, wir haben Alaska damals an die Amerikaner verkauft, wenn man das so hochrechnet, was damals die Amerikaner bezahlt haben.
Wären es jetzt 250 Millionen ungefähr.
Bis 1 Milliarde. Das ist dann das, was Grönland wohl kostet. Und das können die Amerikaner sich ja leisten, sagt Putin. Also ne, nur Spitzen, gerade auch in Richtung Europa. Mhm. Ich denke, da ist noch viel mehr im Busch. Wir werden noch viel mehr erleben. Ja, ja. Aber wie gesagt, also der Punkt ist, mit dem Friedensrat hat Trump ganz große Pläne. Ob das klappt, ist eine andere Frage. Also, dass China und Russland sich am Ende dem Herrn Vorsitzenden Trump komplett unterwerfen, glaube ich nicht. Wollen wir abwarten. Das wird noch sehr spannend. Aber aus dem, was ich jetzt an den Mitgliedern, die ich vorgelesen habe, sehe, die da drin sind, das sind einmal die, die Trump unglaublich gefallen wollen. Also ne, Orban will ja Trump gefallen zum Beispiel. Und es sind viele muslimische Staaten, die ein Interesse an einer Einigung in Gaza haben. Also ob das am Ende so ist, dass die ganze Welt tatsächlich diesen Friedensrat als UNO-Ersatz annimmt, ich glaube das nicht. Aber mit Blick auf Gaza und die Lösung scheinen sich vor allem die Moslems für diesen Friedensrat zu interessieren. Ne? Pakistan, die ganzen arabischen Staaten und so weiter. Mal gucken.
Mal gucken.
Mal gucken. Auch wieder so ein Thema Wiedervorlage. Wird sehr spannend.
Ja, okay.
Na, wie gesagt, leider nehmen wir am Donnerstag auf, da wo es läuft noch. Vielleicht kommen da noch Sachen raus, bis Tacheles Freitag rauskommt, die wir jetzt noch nicht wissen. Aber das ist alles furchtbar spannend gerade.
Dann gucken wir auf den zerrissenen Vorhang. Nee, das zerrissene Tischtuch. Wie kann man es sagen? Also wir schauen auf die Uneinigkeit in Europa. Geht um Strafzölle, geht wegen Grönland, geht um die ganze aktuelle Politik gerade eben, wie sich Europa da mehr oder weniger selber zerlegt. Wie siehst du das?
Noch gar nicht. Also der Artikel habe ich geschrieben vor Davos. Oder sage ich mal so, ja, also, oder zu Beginn von Davos. Ich habe mir einfach nur angeguckt. Trump hat jetzt, inzwischen hat er die Zölle sogar zurückgenommen wieder, weil er ja bei Grönland wohl gekriegt hat, was er wollte. Also, ne, nach den aktuellen Meldungen, jetzt Stand Donnerstag, hat er sich wohl mit Rutte geeinigt, wobei denen halten bisher noch sehr den Mund. Aber es geht wohl in die Richtung, Trump darf auf Grönland unbegrenzt Basen, Militärbasen aufbauen, also die militärische Kontrolle. Und er kriegt Mitspracherecht bei Investitionen, also sprich Abbau von Rohstoffen. Ja, also das heißt, Trump kriegt die faktische Kontrolle über die Rohstoffe und militärisch. Das ist das, was er wollte.
Und zwar unbegrenzt, oder?
Wir haben noch keine Details. Wir haben nur das jetzt, während wir aufzeichnen, haben wir nur das, was so bisher gesagt wurde, aber es scheint in die Richtung zu gehen. Und dann können die Europäer gesichtswahrend sagen, ja, wir haben ja Dänemark-Souveränität verteidigt, aber die Kontrolle haben die Amerikaner.
Und die ganze Zollpolitik, diese Drohungen von ihm, hat das dazu geführt, dass die dann klein beigeben oder wird das jetzt alles, wird die EU an dieser Frage, an dieser Streitfrage dann scheitern,
Ja, wenn sie sich
zerbrechen?
jetzt auf diese Grönland-Geschichte einigen, dann, also vor allem wenn Dänemark da mitspielt, ich meine, dann ist dieser harte Moment ja gelaufen. Dann ist Grönland ja entschieden. Also wie gesagt, den Artikel, den du jetzt aufgemacht hast, den habe ich geschrieben 2 Tage vor Davos und habe nur mal geguckt, Trump hat also am Samstag seine Zölle verkündet und wer hat denn so in den nächsten 2 Tagen reagiert in Europa? Und du hörtest also nur die Leute, die da sowieso betroffen waren, Deutschland, Frankreich, Dänemark und so weiter, die alle gesagt, ah, ganz doof, böse, böse. Die EU-Kommission sagte auch böse, böse, muss sie. Aber die ganzen anderen Länder, so Italien, Ungarn und wie sie alle heißen, die haben alle den Mund gehalten. Von denen kam nichts. Ja, also die Länder, die jetzt im Zweifelsfall gesagt hätten, warum sollen wir, die wir das doof finden, was ihr da mit Truppen schicken nach Grönland macht, warum sollen wir die Rechnung zahlen? Also wenn es jetzt wirklich so gekommen wäre, dass Trump die Zölle einführt, und die EU dann sagt, ja, jetzt müssen wir ganz hart reagieren. Hätten da einige Länder sagen können, nee, wozu denn? Ist nicht in unserem Interesse. Und es ist also ganz spannend gewesen, wie gewisse Länder komplett den Mund gehalten haben. Gar nichts gemeldet haben oder, ne, Meloni war wieder sehr, Meloni ist ja wohl auch eine sehr intelligente Frau. Die hat das wieder sehr geschickt gemacht. Sie mag ja, sie hat ja gute Beziehungen zu Trump, will den nicht ärgern, aber sie wollte auch in der EU nicht ausgegrenzt sein, obwohl sie ja, ne, Enkelin von Mussolini und rechtsradikale Partei ist. Hat sie also mit der EU mitgespielt? Und hat sie jetzt, was hat sie, wie hat sie reagiert auf die Zolldrohung von Trump? Sagt sie, das wäre jetzt nicht, also es wäre nicht gut, aber wir bieten uns als Verhandler, als Vermittler an. Ja, also sie hat keinen geärgert. Sie hat jetzt nicht gesagt, Trump, du bist doof, und sie hat nicht gesagt, die EU bist doof. Sie hat sehr geschickt gesagt, ja, das ist jetzt nicht gut gelaufen, so, aber wir können vermitteln. Wir sind gar nicht in der EU, wir vermitteln zwischen Trump und der EU. Also das heißt, die Einigkeit in der EU ist da mit Sicherheit nicht groß gewesen hinter den Kulissen. Und jetzt müssen wir gucken, ob diese Einigung, die heute, wie gesagt, gerade verkündet wurde zwischen Rutte und Trump, ob die wirklich hält, ob die und was da drin steht. Aber es war eben interessant, dass es aus der EU nicht, die Ungarn zum Beispiel, und es gab ja Sonntag sofort ein Treffen der EU-Botschafter. Na, wie reagieren wir auf Trumps Zölle? Danach gab es keine gemeinsame Erklärung. Und die Ungarn kamen da raus und sagten, ja, da wir mit der Linie der EU hier nicht einverstanden sind, konnte es keine, was hat mir genau gesagt, es konnte keine, jeweils konnte es keine Erklärung geben. Zitat. Ja, hier, Ungarn. Ungarischer Außenminister sagte. Ungarischer Außenminister, ich zitiere, wir betrachten das als eine Angelegenheit, also die Grönlandfrage, als eine Angelegenheit, die durch bilaterale Verhandlungen gelöst werden muss. Ich sehe das nicht als eine Angelegenheit der EU. Deshalb haben wir gestern beim Treffen der ständigen Vertreter erklärt, dass wir es nicht für notwendig und daher auch nicht für möglich halten, eine gemeinsame EU-Erklärung zu verabschieden. Und jetzt stellt das neben die Aussagen, geht gar nicht und das ist, ne, das ist keine Zölle gegen uns, Soldaten nach Grönland schicken und so. Der Riss ist riesig.
Für immerhin fast 2 Tage, ne?
Ja, das war, die haben noch, ich weiß, ja.
Kam Marschbefehl zurück. Was sagst du eigentlich zu der Veröffentlichung der internen WhatsApp-SMS zwischen von Macron an Trump und Rutte an Trump? Also man hat ja da gesehen, dass die zwar markige Worte nach außen gegen Trump richten, aber wenn sie dann mit ihm persönlich kontaktieren, mein lieber Freund, und ich habe für dich extra hier den roten Teppich und ein Essen vorbereitet und was du da erreicht hast, um Gottes Willen, und du bist ja der Geilste. Also sinngemäß, ja. Daddy. Mein Sugar Daddy. Wie bewertest du das? Indem er dem Rutte da öffentlich die Hosen runterzieht und sagt, schau mal, was das für ein Schleimer ist.
Trump erniedrigt sie alle.
Und die machen mit? Die machen trotzdem, die tun so?
Ja, siehst du doch. Also, du musst die Rede von Trump mal anhören. Hast du das gehört, was er über Macron gesagt hat?
Da habe ich nur einen Kommentar an der Schleife.
Naja, pass auf, dann erzähl ich's. Macron rennt doch jetzt seit Partei mit Sonnenbrille rum.
Ja, stimmt. So ganz cool.
Das hat er sich zuerst nochmal gezeigt mit einem blauen Auge. Er hat ein rotes Auge.
Ja. Jetzt wissen wir alle, dass seine Frau Linkshänder ist, hat einer geschrieben.
Das waren die Russen wieder, glaube ich. Egal. Trump sagte dann irgendwas, ich habe es wirklich nicht mehr im Kopf, und muss die Rede anhören, das ist geil. Er mag Macron ja gerne und die Sonnenbrille steht ihm auch sehr gut, warum auch immer er die wohl kriegt. Sagt Trump. Im Klartext sagt er, deine Alte prügelt dich. Und du willst ein großer Führer sein hier. Also den Macron hat der Trump gefressen. Den erniedigt er, wo er kann.
Mit dem Händedruck.
Und den Rutte auch.
Kannst du dich erinnern, mit dem Händedruck da, weißt du, die Hände nicht mehr loslassen und so, ja.
Und mit dem Schuppen von der Schulter schnipsen und
ja,
so.
Ja.
Immer. Also Trump erniedigt mal, der hat ja auch nach dem G7-Treffen in Kanada, wo Trump vorzeitig abgereist ist, da ging es noch um irgendwas Iran oder irgendwas, und da hat Macron ja noch so groß rumgetönt, ja, der Trump ist weggefahren, weil jetzt ein Einsatz gegen Iran plant und so, und Trump nur so, hat dann irgendwie zurückgeschrieben nach dem Motto, der Typ hat keine Ahnung, wovon er redet. Also Trump mag Macron gar nicht. Und er erniedrigt sie, wo er kann. Er erniedigt sie, wo er kann. Er hat sich in seiner Rede sogar über den Spruch von Rutte mit Daddy lustig gemacht. Der Trump hat einen Riesenspaß daran, wie sie alle da um ihn rumschleiben.
War das alles geskriptet oder hat er teilweise die Rede aus spontan einfach so gehalten? Er hatte ja einen Teleprompter vorne dran, aber...
Also natürlich gab es Teleprompter, klar, und darum weiß man auch nicht, was da drin steht, das können wir nicht sehen. Ich glaube, er hat einige spontane Einwürfe gehabt, immer wieder.
Mir tut der Typ am Teleprompter, der den kontrolliert, so leid, weil der muss ja dann dementsprechend die Stelle wieder finden.
Das ist gar nicht so schwer. Also wenn du Trumps Rede anguckst, die hatte ja Themen. Also die war ja, wenn du anguckst, abgesehen von seinem ständigen Selbstbeweihräuchern, die hatte ja Themen. Das ging ja irgendwie los mit allgemein, dann kam er zu Grönland und dann kam er zu dies. Das waren schon Themenblöcke. Dass er dann immer wieder im Thema hin und her springt und nicht das Thema den roten Faden hält, okay, so ist er. Aber du kannst schon sehen, dass die Rede nach Themenblöcken war. Ja, sei es drum. Also jedenfalls, er erniedrigt die Europäer, wo er kann. Hast du das Bild gesehen, das er gepostet hat? Warte mal, sonst schicke ich dir das. Wo er ein Foto geschickt hat, kannst du dich erinnern, wo die ganzen Europäer angekrochen sind nach Alaska, wo die um seinen Tisch
rum. Und im Hintergrund steht ein Flipchart, wo Kanada, Grönland und USA alles in Stars and Stripes sind, gell?
Venezuela auch.
Und Venezuela, ja.
Genau. Das schickt Trump, bevor er nach Davos fährt. Die ganzen Europäer sitzen da vor ihm auf Knien, bitte, bitte lass uns nicht hängen, und dann macht er, ne, hängt er da so ein Ding hin. Der erniedrigt sie, wo er kann. Und das Ding hat ja nicht irgendwer, das hat er auf True Social gepostet.
Also, man kann jetzt halten von ihm, was man will, aber geil ist es schon. Ne?
Amüsant.
Also, ja, amüsant, geil ist das falsche Wort. Ne? Das ist jetzt ein anderer Ausdruck für krass. Ne?
Ja, wie gesagt, da habe ich die Schadenfreude, weil das ist da lag bei solchen Sachen nämlich tot. Weil, wie gesagt, jetzt guckt die Tacheles-Sendung der letzten inzwischen 7 Jahre an. Ich kritisiere die EU und ihre Spinner für die unsinnige Politik, die EU schwächt und sie zu Vasallen der USA macht, die wehrlos ausgeliefert sind. Solange wir hier die Sendung machen, erzähle ich das. Und jetzt wird es ihnen so richtig voll um die Ohren gehauen. Das gönne ich jedem einzelnen von den Spinnern, weil die sind selber schuld. Dass die Folgen die Menschen ausbaden würden, das ist, da habe ich keine Schadenfreude. Aber dass die Spinner, die die Scheiße verzapft haben, es jetzt so richtig öffentlich auf die Nase kriegen, finde ich toll.
Ja, ich schließe mich dem an.
Nee, also lustig. Also Trump hat null Respekt vor den Europäern. Woher auch?
Lass uns mal auf ein Thema kommen, das von Trump ein bisschen wegführt. Es geht um die...
Reicht auch.
Ja, es reicht auch. Eine Stunde ist noch was, irgendwie nur über Trump. The Orange Man. Wir sprechen über das Geld, das jetzt nach Kiew geschickt werden soll, die 90 Milliarden, die im Dezember noch vereinbart worden sind. Und jetzt gibt's, wie ich bei dir lese, Verteilungskämpfe. Wer soll denn von dem Kuchen was abbekommen? Und zwar, welches Rüstungsunternehmen kriegt die dickste Scheibe von dieser Süßigkeit? Ja, Berlin, Paris, hier im Bild in schöner Eintracht, aber offensichtlich ist es hinter den Kulissen gar nicht so harmonisch, oder, wenn man das liest?
Nichts mehr harmonisch.
Gar nichts.
Nochmal, ich erinnere daran, der Versuch, die russischen Gelder zu klauen. EU-Gipfel. Frankreich ist während des EU-Gipfels umgekippt. Macron hat seine Meinung geändert, obwohl er Merz was anderes versprochen hat. Und Macron hat hinterher auch, zumindest gab es die Meldung in französischen Medien, dass Macron gesagt hat, zumindest hinter den Kulissen, er weiß dafür, dass er Merz verraten hat und dafür wird er einen Preis zahlen müssen. Die Verbindung, also die zwischen Frankreich und Deutschland ist komplett Streit. Es fing da an, dass der Merz sich jetzt meint, nicht mehr auf Macron verlassen zu können. Und es geht weiter. Jetzt geht es also darum, okay, wir haben es beschlossen, wir bezahlen selber, ne, 90 Milliarden, so, nehmen wir einen Kredit auf und wir zahlen alle Zinsen und wir zahlen den Kredit zurück und gehen nur Kiew und liefern Waffen. Und dann geht es gleich los in der EU. Ja, wer soll denn die Waffen liefern? Also zunächst mal dann die einen, die sagten, ja, also wir müssen auch in den USA kaufen, ganz viel, weil das können wir gar nicht produzieren. Wir haben ja keine Patriots und was wir nicht alles haben. So. Und dann, also das ist die eine Seite, ist ja realistisch. Viele Waffen, die in der Ukraine stehen, müssen sie aus Amerika kaufen. Die Europäer haben sie gar nicht. Aber dann kommt Frankreich und sagt, null Waffen in den USA kaufen. Nur europäische Rüstungsindustrie. Das ist schon der erste Streit. Generell in der EU. Und dann ist der zweite Streit, ja wo denn? Frankreich will natürlich seine Rüstungsindustrie. Die soll die Aufträge kriegen. Sieht Merz jetzt ein bisschen anders. Aus Deutschland kam dann der Vorschlag, ja, also wir können das ja proportional verteilen in der EU. Je nachdem, welcher Staat der Ukraine wie sehr geholfen hat, so viel Prozent von den 90 Milliarden kriegt er auch für seine Rüstungsindustrie.
Damit wäre Deutschland natürlich ganz weit vorne. Ne? So.
Und Frankreich ganz weit hin. Weil Macron hat in erster Linie vor allem eins, ein großes Maul. Die Zahlen, ich habe jetzt hier irgendeinen Artikel drin, und das ist, ne, also Kieler Institut für Weltwirtschaft, Frankreich hat der Ukraine bisher, sitzt du bequem, 7,5 Milliarden überwiesen.
In dem Kontext würden wir jetzt von Peanuts reden, oder?
Und Deutschland 25. Ja, also der Macron hat ein riesengroßes Maul, aber er tut nichts. Er hat nämlich kein Geld.
Ja, wir eigentlich so, auch nicht, aber das ist unserer Führung aber auch
vorstellbar. Ihr habt es noch. Also ihr könnt noch Schulden machen. Sozusagen, der Macron hat sein Dispo bei der Bank schon ausgereizt, die Deutschen noch nicht. Die können auch im Dispo hoch. Kredit.
Na.
Ja, also das ist der Punkt.
Und ich weiß nicht so recht bei dem letzten Schuldenpaket, dass die Bank da demnächst sagt, also Moment.
Nö, das geht alles wunderbar, so bis 100% vom BIP. Und wenn ihr bei 110, 120 seid, Frankreich ist bei knapp 110, dann sagt die Bank irgendwann Schluss. Aber egal. Also der Punkt ist, sie streiten sich enorm, überhaupt amerikanische Waffen kaufen, ja oder nein, und in Europa wo kaufen. Und wieder sind die wichtigsten Streithähne bei beiden Fragen Deutschland und Frankreich. Die streiten sich auch hier. Also das ist deutsch-französische Einheit, die mal irgendwann so einen Helmut Schmidt und so einen Adenauer und einen Kohl gefeiert haben, ist längst vorbei. Das letzte war ja Merkozy, war das letzte. Aber vorbei.
Du meinst Merkel und Sarkozy. Ja,
ja, das wurde damals, die waren so eng, das hieß Merkozy, wurde das genannt.
So wie Brangelina, ja.
Ja, genau, das war also Merkozy, wobei klar war, ne, Sarkozy war dann der kleine Anhängsel, Merkel war die große. Vorbei. Nur noch zwischen Deutschland und Frankreich herrscht in fast allen Themen Streit. Energiepolitik, Ukraine-Unterstützung, wie genau und überall. Jetzt sagt Macron, der hat ja auch gleich noch gesagt, ja, wir müssen Putin reden. Sagt Merz ja, ne, eigentlich doof, sagt der 17. März, 7. Dezember, Regierungserklärung, mehr Diplomatie, als wir jetzt hier gemacht haben, geht nicht. 3 Wochen später, Russland ist unser großer europäischer Nachbar. Es ist Chaos in der EU.
Ja, das bringt uns auch zu dem anderen Artikel, wo klar wird, wie krass die EU gegen Ungarn kämpft. Also du schreibst, dass es da einen Whistleblower gibt, der The Gray Zone, dem Internetportal, da Unterlagen zugespielt hat und daraus wird ersichtlich, mit welch krassen Mitteln Frau von der Leyen und ihre Schergen seit Jahren gegen Ungarn vorgehen und Viktor
Geh
Orban
mal,
da.
spur mal, das können wir relativ kurz abhandeln, aber nur, dass wir sehen, das ist kein Quatsch. Geh mal, hier finden Sie das Original des durchgesickerten Dokuments. Das kann man nicht aufmachen. Grayson hat es veröffentlicht.
Ist
Sind
da?
4 Seiten mit klaren Maßnahmen, wie man unterstützt, wie man und so weiter, also gegen Ungarn vorgeht.
Moment, hier finden Sie das Dokument. Okay,
Das
habe
Ding,
ich
und das
hier.
Ding ist, das ist eben der Witz, das wurde schon zu den Wahlen 2019 geschrieben. Also es ist nicht neu, es ist alt. Und es wurde umgesetzt.
Pff, 2 von 4. Martin Barton Benedek.
Das ist ein Ungar. Ist ein Ungar. Also einer von den Gegnern von Orban, der aber einen warmen Sitz in Brüssel hat.
Hier steht oben die Übersetzung, was wären das? Ein permanentes Koordinationsforum zu gründen, um Widerstand gegen das Orbán-Regime zu gründen oder zu
Genau.
organisieren, ja? Okay.
So, das ist, darum geht es hier. Und wie, es wurde ja umgesetzt. Also es gibt ja nur die letzte Wahl, Ungarn war 2022. Da war es ja nachvollziehbar, wer da bezahlt hat, die Opposition. Das kam aus dem Ausland, das Geld. Und jetzt auch wieder. Also wir haben in Ungarn, das wird jetzt demnächst auch interessant, im April sind die Wahlen. Wir haben in Ungarn Orban und Magyar. Magyar ist der Gegenkandidat von der Opposition.
Wann sind die?
Im April.
April.
Und der Magyar ist im Grunde Macron 2.0. Das ist ein Retortending. Keiner weiß genau, wo der herkommt. Keiner weiß genau, woher seine Partei finanziert. Seine Partei hat noch nie an Wahlen teilgenommen, zumindest so wie ich das jetzt gesehen habe. Hat aber Geld ohne Ende und so wie Macron, aus dem Nichts erschienen. Und tja, und macht den Umfragen, weil der ist auch, der macht sehr geschickt, der legt sich nicht fest. Er legt sich auf keine Positionen fest, mit denen man ihn festnageln kann, sondern bleibt möglichst schwammig, damit er niemanden verärgert. Und aktuell bei den Umfragen führt er vor Orban mit 5%.
Sind die authentisch? Sind die realistisch, diese Umfragen? Oder ist
Ich
das
denke
eben Teil
schon.
dieser ganzen Kampagne da?
Nee, ich denke, die sind schon halbwegs echt. Also das heißt, das wird eine spannende Wahl. Und die EU will Orban weghaben, hat jetzt eben diesen Herrn Magyar installiert. Von dem keiner weiß, wo das alles herkommt. Der hat natürlich auch sämtliche mediale Unterstützung. In Ungarn haben ja die ganzen transatlantischen liberalen Medien auch noch viel Macht. Und natürlich ist völlig klar, dass er auch damit wirbt, ne? Orban ist ja doof, aber wenn ich komme, werden die ganzen gesperrten EU-Gelder freigegeben, schwimmen wir erstmal an Geld.
Übrigens ein fieses Foto von der von der Leyen. Das triggert mich richtig hier, dieser Blick von der Frau. Das ist so wirklich, da kommt so ihre Seele durch, habe ich das Gefühl.
Ja. Also sei es drum. Also können wir kurz abhandeln. Wer es lesen will, das Dokument ist interessant. Der Artikel von Grayson auch, der das alles auseinandergenommen hat. Sehr lesenswert. Und es geht eben tatsächlich darum, ne, wie kann die EU endlich Orban loswerden? Und sie tun aktiv. Sie sind aktiv dabei.
Machen wir einen Zeitsprung nach 1999 und jetzt muss ich mal einen Namen in den Raum werfen und mal gucken, ob den ein paar Leute auf dem Schirm haben. Jamie Scheer, seines Zeichens Engländer, der 1999 viele, viele Tage lang jeden Tag irgendwie eine Pressekonferenz gemacht hat. Mal gucken, ob es beim einen oder anderen klingelt, der schon ein paar Tage da ist. Wir sprechen vom NATO-Pressesprecher, der während der Bombenkampagne der NATO gegen Jugoslawien, gegen Serbien, da tagtäglich die die Jubelmeldungen rausgehauen hat. Und es geht um einen Bericht, der lange, lange Zeit verfügbar war.
Eine Pressekonferenz,
das
waren ja seine Worte.
Ja, seine Pressekonferenz, die sinngemäß gesagt hat, wir führen hier quasi einen Krieg gegen die Infrastruktur, um damit sozusagen das Regime schneller in die Knie zu zwingen. Das ist ein legitimes Mittel der Kriegsführung. Und plötzlich gibt es diesen Bericht nicht mehr von dieser Pressekonferenz. Weil, woran könnte das liegen? Bitte um Aufklärung.
Ja, also Folgendes, man muss wirklich, die Pressekonferenz war ja spannend, ne? Da wurde ja gefragt, sag mal, liebe NATO, ihr bombt da in Jugoslawien die Stromversorgung und die Wasserversorgung.
Wasserwerke, weg. Stromversorgung, Brücken.
Ja, und so das weiter. Macht ihr alles kaputt. Ja, und jetzt können Krankenhäuser, können die Kranken nicht versorgen und so. Medizinische Versorgung ist weg und so. Und da hat er im Grunde sinngemäß gesagt, ja, wie hat das nicht so Sinn gewesen? Wenn Präsident Milosevic wirklich will, dass seine gesamte Infrastruktur Zugang zu Wasser und Strom hat, muss er lediglich die 5 Bedingungen der NATO akzeptieren und werden die Kampagne beenden. Ja, also sprich, es ist alles okay, wir dürfen Strom und Wasser bombardieren, das ist alles in Ordnung und die Jugoslawen sind alle selber schuld und pannen. Das wurde anscheinend am 6. Dezember aus dem Netz genommen. Die Presse kommt, findest du auf der NATO-Seite nicht mehr, ist weg.
Das ist
6. Dezember waren schwere russische Bombenangriffe auf die ukrainische Stromversorgung und anscheinend hat in der NATO irgendwer gemerkt, wenn wir die Russen dafür kritisieren, müssen wir das mal runternehmen. Sonst merken die Leute noch, dass wir es genauso gemacht haben.
War vielleicht aber auch ein Platzproblem. Man brauchte Platz auf irgendeiner Diskette und musste das überspielen. Das kann aber natürlich auch sein.
Ach, stimmt. Also, ja. Internet läuft ja auf Diskette.
Das war bei der NASA auch so ein Fall, dass man die Original-Apollo-Aufnahmen gelöscht hat, weil man keinen Platz mehr hatte. Man löscht einfach das wichtigste Ereignis in der Geschichte der Menschheit, weil man irgendeinen neuen Verwaltungsakt draufspielen musste. Ist genauso sinnvoll. Weg vom Thema. Aber denkst du, dass da Leute so, ich meine, das ist logisch, der Gedanke, aber ist es nicht genau kontraproduktiv, wenn man das jetzt löscht, dass es dann noch mehr Leute darauf aufmerksam macht?
Wie hat ja keiner gemerkt, 6. Dezember. Wer hat's gemerkt?
Ja, wir.
Nee, wir haben Januar, aber hast du es gemerkt vorher? Nee.
Ja, aber jetzt kommen die Leute drauf und werden natürlich dann über die Doppelmoral und die Zweideutigkeit wieder hingewiesen. Hätten sie es einfach stehen lassen, dann hätte es niemand jetzt aufgegriffen, wir auch nicht, ne?
Hat lange gedauert. Ich habe es wieder, ne? Habe mich bei den Russen gefunden. Das hat irgendwer in Russland hat's gemerkt vor ein paar Tagen. Dann habe ich so überprüft. Ja, du kannst in der Wayback-Maschine ist das Ding da. Der Original-Ding ist weg. 404 Seite gibt's nicht mehr. Und du kannst auch in der Wayback-Maschine sehen, dass es wohl am 6. Dezember gelöscht wurde. Ja, nur so viel dazu. Und übrigens, ne, die friedensbringende, menschenliebende NATO bombardiert, ich meine, Stromversorgung können wir streiten. Stromversorgung ist immer ein Problem, weil die Armee vom Strom profitiert. Die Stromversorgung darf man grundsätzlich bombardieren im Krieg. Ist kein Kriegsverbrechen, weil die Armee lebt von dem Strom.
Klar.
Ist auch ein militärisches Ziel. Beim Wasser hört es auf.
Das ist
Wasserversorgung. Und die Russen bombardieren ja keine Wasserversorgung in der Ukraine. Nur die Stromversorgung. Ja, aber die NATO hat auch das Wasser weggebombt. Nur so am Rande.
Nur so am Rande. Wird es dadurch humaner, ne?
Ja, ich meine, ohne Strom ist schon scheiße. Aber wenn du nicht mal mehr Wasser hast, dann hast du kein Klo mehr. Kannst du nicht waschen.
Mittlerweile wird den Ukrainern erklärt, wie sie in Tüten ihr Geschäft machen können. Weiß keiner.
Ja, aber das ist das Problem ja nicht, dass die Russen die Wasserversorgung weggebombt haben, sondern das Problem ist, dass die Wasserpumpen nicht funktionieren.
Beim Blackout wissen wir ja, was passiert. Die Berliner haben es ja Anfang des Jahres.
Das heißt, also wenn die Stromversorgung morgen wieder hinstellen, und sei es mit Generatoren, dann ist das Wasser auch wieder da.
Wenn die Leitungen nicht kaputt gegangen sind durch den Frost, ne? Also.
Nee, da haben sie das Wasser abgelassen. Die haben ja in Kiew das Wasser aus den Leitungen abgelassen, haben sie ausgeholt. Also von daher, wie gesagt, aber ne, in Jugoslawien haben sie Strom und Wasser. Also es war nicht nur Strom, wieder einschalten hast du Wasser, du musst alles Wasserwerk neu bauen. Mhm.
78 Tage lang ging das damals in Jugoslawien.
Ja, irgendwie so. Mhm. Also nur so am Rande, so das, ne, NATO eben.
Aber die Ukraine ist auch pfiffig in Bezug auf Angriffe russischer Infrastruktur. Da gibt es ja auch immer wieder Meldungen, was da alles passiert ist. Wir erinnern uns an diesen Drohnenangriff auf die strategische Bomberflotte tief im Inneren des russischen Territoriums. Das war ja auch ein großer Coup, der denen damals gelungen ist. Und jetzt gibt es wieder solche Meldungen, dass die Ukrainer quasi schon wieder an Tanker angegriffen haben. Ist dieses Bild auch original von dem Ereignis? Also mit Drohne dann den Tanker in Brand gesetzt, oder?
Drei Tanker.
Aha. Wo waren die?
Schwarzes Meer. Und jetzt kommt der Witz. Es waren keine russischen. Die hatten nicht mal russisches Öl. Darum kam das in den deutschen Medien nicht.
Welche Flagge, was, wer, wo hat da?
Flagge ist egal, die Tanker waren, also der Punkt ist, es ging in die Kaspische, Kaspisches Konsortium. Kaspisches Konsortium ist eine Ölleitung von Kasachstan und Schwarze Meer. Das ist kasachisches Öl, nicht russisches. Und da sitzen drin die Kasachen und westliche Konzerne, Exxon, Shell und so weiter.
Also die eigenen Leute angegriffen.
Genau. Und die Tanker, zumindest einer von den Tankern, ist ein griechischer Tanker.
Gesunken, Umweltkatastrophe, was ist
Nee,
da
ist
jetzt?
jetzt nicht viel passiert, Gott sei Dank, aber wahrscheinlich haben die deutschen Medien das aber auch nicht berichtet, weil es, ne, am Ende ist es alles halbwegs gut ausgegangen. Aber die Ukraine hat drei Tanker angegriffen, die nichts mit Russland zu tun haben, außer dass das Öl aus Kasachstan durch Russland geleitet wird. Und eben in einem russischen Hafen auf die Tanker verladen wird und dann nach Europa geht übrigens. Europa, Europa. Die Kasachen sind stinksauer, weil es kostet die richtig Geld.
Aber hier gibt es halt die Maßgabe, alles, was die machen, ist gerechtfertigt. Selbst wenn sie die eigene, wenn sie unsere Infrastruktur wegspringen, ist das auch gerechtfertigt. Der Richter hat gesagt, das war falsch, trotzdem kriegen sie weiter Geld. Also, manche sagen Freifahrtschein, oder?
Ja, klar. Und wie gesagt, die Tatsache, dass diese Geschichte gar nicht berichtet wurde, ist auch eine Aussage. Also, das hört man in Deutschland gar nicht.
Bevor wir zum nächsten Artikel gehen, ich lese die ganze Zeit irgendwie bipolar auf deinem T-Shirt. Was steht da eigentlich?
Das ist Ebrus. Das ist ein T-Shirt, das hat mir ein Freund im Kaukasus geschenkt. Ebrus ist ja der höchste Berg im Kaukasus. Und das ist ja ein Ebrus-T-Shirt.
Weil mein deutsches Hirn versucht, die Buchstaben in irgendeine sinnvolle Reihenfolge zu packen und da steht für mich übersetzt bipolar.
Nee, das steht der höchste Berg in Europa, Elbrus.
Verstehe. Danke für die Aufklärung. Wir sind
Bitteschön.
schlauer geworden.
Ja, wieder was gelernt.
So, kommen wir zur Dame mit den krassesten Styling-Methoden für Frisur und die offensichtlich auch in irgendeinem Schönheitssalon war. Wir reden von Timoschenko, die hat sich aber ganz schön verändert. Also, wenn ich das hier so anschaue, die Mundpartie, die war beim Doktor. Die
Na, die
hat
ist auch
da.
65 inzwischen, also.
Oh, dann doppelt. Also du siehst es auch hier, diese Mandelaugen und die aufgespritzten Wangen und so. Muss jeder selber wissen. Aber was ist das eigentlich mit diesem Kranz? Ist das da so ein Traditionsfrisur oder ist das ihr
Weiß ich nicht, aber sie
Markenzeichen?
rennt hier schon ewig rum. Das ist ihre klassische Frisur. Sie hat ja ewig lange Haare, die sich so über den Kopf flechtet.
Heiligenschein. Okay.
Sind wahrscheinlich auch längst gefärbt. Dass die noch immer mit 65 so strahlblond ist, glaube ich auch nicht. Aber ist eine andere Frage.
Ist ja normal. Also komm, welche Frau, also die wenigsten
Ja, es ist
Frauen
nichts gegen
haben,
zu sagen.
ist
Ist
doch
nichts
okay.
gegen. Du hast angefangen mit dem Aussehen.
Ist ja auch für uns was, oder? Das machen die ja nicht nur für sich, sondern auch.
Ja, ich sag, die ist 65, also ich meine, dafür hat sie sich ganz.
Aber
Kenne ich andere, sind mit 65 schlechter aus.
in Sachen Politik, wie sieht's da jetzt aus? Die Dame ist ja schon, wann war das? 2010er Jahre oder Nuller Jahre war die ja schon mit irgendwie in der Politik dabei und versucht jetzt wieder mitzumischen. Da ist es jetzt schon die Verteilung der Beute, wenn jetzt das Ganze dann gegen die Wand
Das
klatscht?
weiß eben keiner so genau. Also zunächst mal, ja, sie ist inzwischen die dienstälteste Politikerin, die da noch aktiv ist in der Ukraine. Ende der 90er schon im Parlament gewesen und seit 20 Jahren mit ihrer eigenen Partei. Und die war nie weg, die war immer da. Die hat nur im Westen keine Schlagzeilen gemacht. Aber die war die ganze Zeit da. Ne, die hatte Schlagzeilen, als sie gebraucht wurde. So, Maidan und so, danach nicht mehr. Danach wurde sie nicht gebraucht, dann brauchte man Poroschenko. Und dann hat sie im Westen keine Presse mehr gekriegt. Jetzt ist der Punkt der, und da weiß keiner so ganz genau nicht, was dahinter steckt. Also es gab jetzt Korruptionsvorwürfe. Das NABU, wir erinnern uns, ne, Nationales Antikorruptionsbüro der Ukraine, gegründet unter Vizepräsident Biden, geleitet hinter den Kulissen vom FBI, also eine amerikanische Geschichte, wird in deutschen Medien immer als unabhängig bezeichnet, was es nicht ist. Und das spielt ja in der Ukraine eine ganz spannende Rolle. Wir hatten das jetzt mit dem Minsk-Skandal, mit den 100 Millionen, die sie geklaut haben, direkt mit Zelenskys Umfeld aus der Energieversorgung und so. Das NABU ist sehr aktiv geworden. Das NABU ist jetzt auch losgelaufen, hat ihr Büro durchsucht und dann Aufnahmen veröffentlicht, wo sie Abgeordneten $10.000 monatlich versprochen hat, wenn die in ihrem Sinne abstimmen.
Och, ist ja gerade noch
günstig. Ja, gut, das ist nur Ukraine normal. Also das ist, wie gesagt, ich habe mit dem Onischenko damals gesprochen, der war die rechte Hand von Poroschenko. Der hat in seinem Buch, das könnt ihr in Deutschland kaufen, Peter der Fünfte oder wie das Buch heißt, ist auch deutsch erschienen. Da kann man das nachlesen. Da hat er selber geschrieben, wie er mit Koffern voller Geld, mit Millionen ins Parlament gelaufen ist und die Gelder verteilt hat, damit die Leute vernünftig abstimmen. Also es ist alles, die ganze ukrainische Politik ist gekauft, immer gewesen. So, aber jetzt, das NABU hat was veröffentlicht mit ihr. Gibt es Korruptionserklärung? Vielleicht muss sie auch wieder ins Gefängnis. Der Selenskyj hat sie, glaube ich, auch sanktioniert. Jedenfalls kommt sie in ihr Geld nicht ran und die haben eine riesen Kaution gefordert und die kam wohl nicht zusammen. Ich glaube, sie muss jetzt sogar in den Knast. So, warum, weiß keiner so genau. Gibt es jetzt diverse Theorien, das NABU, wie gesagt, spielt immer auch für die USA. Und was hat sie, Timoschenko gemacht? Sie hat zunächst mal teilweise gegen Selenskyj gestimmt. Da gab es eine Regierungsumbildung und da sind einige Ernennungen von neuen Ministern dank ihrer Stimme nicht zustande gekommen. Sie hat also teilweise mit den Gegnern von Selenskyj gestimmt. Kaum haben sie Druck gemacht, hat sie plötzlich anders gestimmt. Da gibt es jetzt diverse Erklärungen, ob sie jetzt auf der Seite von Selenskyj ist oder auf der Seite der Gegner und wen das NABU jetzt warum und so. Aber vielleicht kriegen wir noch mehr Licht ins Dunkel irgendwann. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, es gibt Korruptionsvorwürfe. Fakt ist, es geht wieder mal um Stimmenkauf und so weiter. Hört man, also ich habe im Spiegel einen kurzen Artikel gesehen, oh, Korruptionsermittlung oder sowas. Mhm. Mehr nicht. Aber das ist alles Teil dieses unglaublichen Machtkampfes in der Ukraine, wo Selenskyj sich immer schwerer halten kann. Was deutsche Medien anscheinend auch so gerne nicht berichten. Der sitzt nicht mehr fest im Sattel. Also Timoschenko hat jetzt dann auch danach, als das NABU dann schon ausgerückt war, der hat sie so richtig alle Hemmungen fallen lassen. Sie hat öffentlich gesagt, Kautionsforderung wäre Blödsinn. Sie würde doch nicht weggehen. Sie bleibt in Kiew, bis dieses faschistische Regime weg ist, Selenskyj. Ist jetzt keine russische Propaganda. Hm. Timoschenko ist nicht pro-russisch. Mhm. Sie sagte auch, wenn das so weitergeht, die Ukraine wird von außen gelenkt, in 5 Jahren ist die ukrainische Staatlichkeit unwiederbringlich verloren. Also sie schimpft richtig. Mal gucken, wo es hingeht. Vielleicht haben wir in den nächsten 1-2 Wochen mehr Informationen, worum es da wirklich geht. Aber auf jeden Fall in Kiew, der Machtkampf ist heftig.
Ist ja bald Jahrestag dann auch, gell? Das Wann war 22. Februar, gell?
24, glaube ich, ne? 24.
Ein Monat noch, ja. 22 war das Jahr, der 24. Februar war der Tag, genau.
Ja. Jetzt, genau.
Krass, 4 Jahre. Erster Weltkrieg hat 4 Jahre gedauert, weißt du? Mhm. Alles so überflüssig. So überflüssig.
Und nochmal, ne, nur zur Erinnerung für alle, die es vergessen haben. Die Frage war nur, kommt die Ukraine in die NATO oder nicht? Nur darum ging's. Okay.
Nächstes erfreuliches Thema. Hey, wann geht's zum Atomkrieg? Ab 6. Februar wird es noch wahrscheinlicher. Es gibt einen Vertrag, der Strategic Arms Reduction Talk Vertrag, START, gell, das ist die Abkürzung. Da geht es um die Begrenzung von den Atomkraftwerken, die Atomsprengköpfen, die eben einsatzbereit sind. Und wenn dieser Vertrag ausläuft, so in deiner Argumentation oder in diesem Artikel, dann könnte man ja überall die Dinger bauen, wie man möchte, weil es gibt ja keine Bestimmungen mehr, dass man das nicht darf.
Ja, vor allem darf man sich stationieren. Also der Punkt ist, was viele nicht wissen, was ich auch nicht wusste, habe ich jetzt wieder hier gelernt, die meisten Atomreaktoren, es geht um strategisch, also um die großen Knaller, ne, um die großen, ganz großen Atomsprengköpfe, strategisch, mit Interkontinentalraketen in den Atom-U-Booten und so weiter. Was ich jetzt gar nicht so wusste, nicht auf dem Schirm hatte, derzeit sind viele Atomraketen eben mit einem einzigen Sprengkopf bestückt. So haben sie ihre Begrenzung hinbekommen. Jetzt kann man aber ohne Problem diesen einen Sprengkopf abschrauben und Mehrfachsprengstoff reinhängen mit 6 oder 7 oder 10 Sprengköpfen.
Die sich dann eben, bevor sie ins Ziel einschlagen, aufteilen und eine viel größere Fläche
abdecken. Und verschiedene Ziele angreifen.
Ja, okay.
So, das heißt, am 6. Februar läuft der Vertrag ab. Können wir gleich ein bisschen über die Vorgeschichte nochmal reden, wenn du willst. Aber am 6. Februar läuft der Vertrag ab Und von da an gibt es keine Begrenzung mehr. Das heißt, im Grunde haben die, können beide USA und Russen danach innerhalb von einer Woche die Sprengköpfe austauschen, von einzeln auf mehrfach. Und dann hast du plötzlich ein Vielfaches dessen an scharfen, einsetzbaren Sprengköpfen wie jetzt.
Juhu. Wer hat denn gekündigt, den Vertrag? Wer hat den?
Keiner. Der Vertrag läuft automatisch aus, und zwar wäre er automatisch ausgelaufen 2021 im Februar. Die Russen wollten verlängern, wollten auch verhandeln. Trump wollte das damals nicht. Und dann war ja Wahl, und dann hatten die Russen hinter den Kulissen Kontakt mit dem Biden-Team. Das Biden-Team wollte ihn verlängern. Also Vertrag war drin, einmal 5 Jahre verlängern geht. Und dann war es ja so, das war alles sehr eng, wie gesagt, 6. Februar. Und dann war das aber so, dass eben als Biden ins Amt kam, sofort die USA und die Russen beide durchs Parlament gepeitscht haben, die Verlängerung. Das hatten die hinter den Kulissen schon abgesprochen, nachdem klar war, dass Biden Wahlsieger ist. Weil Trump wollte das Ding einfach auslaufen lassen. Und dann haben sie es 5 Jahre verlängert, eigentlich mit dem Ziel, jetzt zu verhandeln über einen Nachfolgevertrag. Das ist aber wirklich nicht wirklich passiert. Weil als dann die Ukraine losging, haben die Amis immer gesagt, ja, also das nur im Paket mit der Ukraine. Die Russen gesagt, ja gut, dann nicht, weil das geht nicht, das sind verschiedene Themen. Also all solche Spielchen waren dazwischen. Und jetzt ist das Ding, wie gesagt, am 6. Februar läuft es aus. Die Russen haben noch gesagt, im September war das, glaube ich, haben sie gesagt, okay, wenn die Amerikaner das da mitziehen, würden wir noch ein Jahr uns freiwillig an die Begrenzung halten. Und da gab es jetzt noch keine eindeutige Antwort aus den USA. Wahrscheinlich hat Trump da keinen Bock drauf.
So viel zum Thema Trump, der Friedensfürst.
Ja, ich denke, ich meine, gut, ich habe das nie gesagt. Ich habe immer gesagt, für die Ukraine und Russland, für das Thema ist er gut. Ich habe immer gesagt, Nahe Osten, Venezuela, ich habe es ja gesagt, dafür ist er Mist. Das habe ich immer gesagt. Gut, Kanada, Grönland hatte ich nicht auf dem Schirm, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber habe ich immer gesagt. Diese Begeisterung für Trump habe ich nie verstanden. Ich habe ihn als Trump war für mich immer das kleinere Übel als Biden, mehr nicht. Ich bin da leider unter Sanktionen. Ich kenne da jemanden, der mir eine gute Flasche rumschuldet.
Ob sich das in dieser Inkarnation noch auflösen lässt, ich würde es dir wünschen.
Ja, hat jemand wieder eine Wette verloren gegen mich mal.
Ja.
Egal.
Kommen wir zu unserem Herausschmeißer, zu unserem Abschlussartikel. Ich habe gestern eine Nachricht gelesen, die ich zuerst für so eine typische Internetnachricht gehalten hatte, weißt du, so irgendwie so Agenten-Stories und irgendwie nichts Substanzielles. Dann lese ich da aber bei dir, dass es um die gleiche Nummer geht. Halt, stopp, falscher Artikel noch, da müssen wir eins weiterhüpfen. Der ist es. Wie der Iran Elon Musk, Musk, das Spielzeug von Elon Musk lahmgelegt hat. So, schön umschifft. Es geht um Folgendes. Wir wissen, Iran hat große Probleme gerade, Demonstrationen, Aufruhr, Niederschlagungen. Manche reden von Tausenden, manche von Zehntausenden Toten und Hunderttausenden Verhafteten. Also ganz komische Zahlen, die wir nicht wissen, ob es genau ist. Was wir aber wissen, dass da viele Starlink-Terminals unterwegs sind oder waren. Und jetzt habe ich
Sind.
eben gelesen, dass dieses Terminal, wenn man das einschaltet, irgendwie eine elektronische Signatur erzeugt, die man mit gewissen Detektoren, mit gewissen elektronischen Geräten erkennen kann. Und das ist dann wie ein leuchtender Christbaum.
Das weiß ich nicht.
Und in diese Richtung sollte es gegangen sein. Also in dem Artikel, den ich gelesen habe, war es dann so, dass sozusagen das gesamte Mossad Agentennetz, das da über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, einem empfindlichen Schlag zugesetzt worden ist. Dass man da also die Lokalität feststellen konnten, wo ist das jetzt hier? Und dann weiß man natürlich, wer das betreibt und guckt da genau hin und sagt, aha, wer bist denn du eigentlich? Schauen wir dich mal genau an. Kann das sein, dass das wirklich so effektiv war? Ist da dem Mossad so ein Schlag zugefügt worden?
Ja, auf jeden Fall. Der Punkt ist folgender: Die haben schon, die haben 10.000 von den Terminals nach Iran geschmuggelt. Im Iran sind die illegal. Und das ist ja der Punkt. Also ne, im Westen wird ja immer noch diese Legende erzählt von dem Volksaufstand. Das ist Quatsch. Das war klassische Farbrevolution. Von außen gelenkt. Und zwar natürlich übers Internet. Ne, da wird ja koordiniert. Und dann hat der Iran das Internet abgeschaltet, weil wie der Iran sagt, ne, das sind Terroristen, da wären also auch IS-Terroristen gewesen, die hätten eine Anweisung aus dem Ausland bekommen, Polizeistation, weiß ich was, alles anzugreifen. Und dann haben sie das Internet abgestellt. Und dann ist es ja so, dass das, also Mossad mindestens, CIA wahrscheinlich auch, über Starlink über die Terminals dann trotzdem weiter die Proteste leiten wollten, weil da ist ja Internet dann noch da. Jetzt das, was du erzählst mit dem Aufleuchten, weiß ich nicht. Was ich jetzt hier gesehen habe, ist Folgendes. Das hat nicht funktioniert. Was nämlich das erste Mal passiert ist, ist, dass der Internet-Traffic auch von Starlink blockiert war. Also über 80% der Starlink-Traffics hat nicht funktioniert.
Das ist technisch möglich? Ich dachte, das ist ja, unabhängig, autark und so.
Nee, überhaupt nicht. Das weiß man ja schon länger. Also darum, es geht ja um die Frage, kann ich Daten von Satelliten blockieren? Mhm. Und das kann man. Ich sehe das ja in Russland, ne? Gerade jetzt, wenn hier Drohnenalarm ist, Petersburg, Moskau, wo auch immer, dann ist GPS funktioniert nicht. Ja, das weiß ich, dann stehe ich im Zentrum von Moskau, will ein Taxi rufen, aber mein GPS sagt, ich stehe am Flugplatz. 20 Kilometer weit weg. Also GPS, man kann Satellitendaten stören. Mhm. Und Starlink ist ja nichts anderes, Satellitendaten, Funkverkehr. Und das kann man auch stellen. Die Russen haben auch die Technik dafür. Aber die ist eigentlich militärisch teuer und groß. Also so flächendeckend ein Land komplett zu blockieren, ist eigentlich, hat man gedacht, ist nicht möglich oder viel zu teuer. Mhm. Es ging. Und auch die Chinesen haben schon vor ein paar Monaten Artikel veröffentlicht, dass man das sehr gut kann, haben auch erklärt, wie mit Frequenzen und so weiter. Jetzt ist die Frage, haben die Iraner die Technik aus China oder aus Russland bekommen? Aber die Iraner hatten sie. Aus sie beiden? Konnten Starlink abschalten.
Ich vermute, beide Nationen haben da mitgeholfen.
Aber ich denke nicht, die haben auch schon verschiedene Methoden wahrscheinlich, also egal. Aber die Iraner hatten es, sie konnten Starlink abschalten. Mhm. Und zwar eben, weil darum sage ich, was du jetzt sagst mit dem Christbaum, das kenne ich nicht, das mag auch noch sein. Ich habe eben einen Artikel gesehen, den habe ich übersetzt, das ist ein russischer darüber, wo es eben darum geht, dass die diese Signale abschalten wollen. Und es war eben genau die Kommunikation mit dem Satelliten. Also das heißt, die Blockade von Satellitendaten, von Funkdaten. Und das ist für mich definitiv einleuchtend, weil wie gesagt, ich erlebe es in Russland ständig, wenn hier Drohnenalarm ist, plötzlich GPS nicht mehr funktioniert.
Mhm, damit das geht. Die Drohnen eben sich verirren und nicht ihr Ziel.
Ja, damit die nicht mehr wissen, wo sie hinfliegen müssen.
Ein Punkt zu diesem, das war definitiv von außen ausgelöst, dieser Aufstand. Mich hat eine Mail erreicht, ein paar Mails sogar, wo es darum ging, dass diejenigen, die die Mail geschrieben haben, Kontakte haben zu Verwandten im Iran. Und da ist alles andere als von außen, sondern die Leute haben die Schnauze voll.
Ja, klar, das ist das Gleiche wie Maidan.
Also jetzt, da hat jemand wirklich so nach Motto, auch mit der Bitte um Weiterleitung an dich, so nach Motto, das wirst du ja bestimmt nicht hören, aber da gibt's eine große Unzufriedenheit bei großen Teilen der Bevölkerung.
Ich war doch mal da, ich weiß das.
Und die hätten es sehr gern, wenn die Mullahs da mehr oder weniger bestimmen würden. Ja.
Ich weiß das. Das ändert aber nichts daran, dass diese Sachen nicht Graswurzel sind, sondern dass sie organisiert sind. Das ist wie Maidan. Die Ukraine hatten die Schnauze voll und sie haben es ja auf dem Maidan, das waren auch die Forderungen, ne? Die Oligarchen raus aus der Politik, Korruption muss zu Ende sein. Ja, wir wollen auch im Westen, Europa, aber das war weiter hinten. Es ging um die Frage, wir wollen endlich auch wohlhabender sein, wir wollen die Korruption aus dem Land haben, wir wollen die Oligarchen raus haben. Und da sind die Leute auf dem Maidan gelaufen unter diesen Losungen, weil sie unzufrieden waren.
Und dann hat man
es ändert aber nichts daran, dass der Maidan organisiert, orchestriert und finanziert war. Mhm. Und als es dann vorbei war mit dem Maidan, wurde, oh Wunder, ein Oligarch Präsident. So viel zum Thema der Forderung des Maidan. Mhm. Und im Iran ist es nicht anders. Ich war ja mal da. Die Unzufriedenheit mit der Regierung ist gigantisch. Das weiß ich. Ich weiß jetzt auch, oder es ist mein Gefühl, dass die im Iran, das haben wir im Sommer gesehen, ne, als da waren ja auch Proteste und dann kam dieser Angriff der USA und die Israelis und plötzlich haben sich sogar Oppositionelle hinter die Regierung gestellt. Also offensichtlich ist es im Iran so, dass zumindest ein sehr großer Teil, wenn er die Wahl hat zwischen USA, Israel und der eigenen Regierung, dann doch lieber die eigene Regierung als die Amis und die Israelis. Mhm, mh. So, weil kann man meines Umfragen mal machen, im Iran werden wir jeder mit seinen subjektiven Erfahrungen auf andere Ergebnisse kommen. Also von daher, ich weiß, dass die Regierung unbeliebt ist. Aber das ist ein Ding, das du immer wieder erlebst, das habe ich auch hier in Russland ja erlebt, die ganze Nawalny-Geschichte. Was war das für ein Hüpferei unter der Jugend von Nawalny? Als der Westen dann komplett gegen Russland gelaufen ist mit Sanktionen, die die Leute auch getroffen haben, war vorbei mit Nawalny-Hüpfen.
Nur noch Ende Gelände. Da war er dann nur noch im Westen der Gute.
Ja, da war dann auch bei den Russen gesagt, alles gut, wir mögen den Putin nicht, sagten die. Aber dass der Westen hier meint, er muss uns angreifen, hört der Spaß auf. Mhm. Und im Iran, klar, ich weiß, dass da viele Menschen dieses Regime überhaupt nicht mögen, ne? Und zwar auch die große Mehrheit. Das ändert aber nichts. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass da Leute wirklich aus voller Überzeugung, wie bei Maidan auch, ne, im guten Glauben auf die Straße gelaufen sind. Glaube ich auch. Organisiert, angeheizt und so weiter, gelenkt über Stalin. Ich weiß inzwischen aus diesen ganzen russischen Geschichten über Maidan und was auf der Krim war, das gibt ja, das sind ja Technologien, wie man das lenkt. Da sind zum Beispiel, du brauchst, also um eine Gruppe von 1.000 oder mehr Demonstranten zu lenken, brauchst du 4 bis 6 Leute. Strategisch platziert, gut erkennbar an irgendeinem bestimmten Kleidungsstück, das, ne? Und die sehen einander. Und wenn die strategisch platziert in der Menge in eine bestimmte Richtung, dann geht die ganze Menge mit. Das ist durchorchestriert. Und die Menge merkt das nicht. Die rennt mit der Menge.
Ja, Massenpsychologie hier.
Ja, aber da sind 4 bis 6 Leute, die diese Menge in die richtige Richtung lenken. Das geht.
Krass.
So funktioniert sowas. Und darum, dass die 1.000 Leute alle dann, ja, aber die, und die verstehen nicht mal, dass sie verarscht werden.
Bei
Also von daher,
Opferzahlen.
jedem schönen Gruß, die da im Iran, ich weiß das.
Frage zu den Opferzahlen, weil viele sagen ja, das ist jetzt alles hier übertrieben, weil die westlichen Länder wollen natürlich, dass dann der Druck auf den Iran durch diese Zahlen und diese grauenvollen Geschichten größer wird. Die anderen sagen, nein, nein, das ist tatsächlich so schlimm. Die gehen da viel brutaler vor wie jemals zuvor, weil es ja eben echt schon.
Auch das mit der Brutalität, das ist wieder Maidan. Im Iran hast du Leute, da wurde aus Häusern geschossen. Du hast tote Kinder, in denen, gut, sagt jetzt, muss er zwar nicht glauben, wo der Iran sagt, da haben wir israelische Patronen gefunden in den Kindern. Aber egal, sie hast im Iran, nimm was anderes, im Iran hast du ohne Ende Messerverletzungen gehabt. Jetzt kannst du mir erzählen, was du willst, aber die iranische Polizei hat keine Messer. Die hat Gummiknöpfe, Tränengas und eine Pistole. Die haben das gleiche Spiel gemacht wie in der Ukraine. Auf beide Seiten geschossen und die Leute gehen aufeinander los. Das klassische Rezept Farbrevolution. Und natürlich, die Masse weiß es nicht. Die Masse ist gegen die Regierung, sagt, ne, so. Aber das Problem ist angeheizt von außen. Wie beim Maidan. Die Ukrainer waren auch der Meinung, sie sind gegen Korruption. Das wird jetzt alles gut. Nein, wurde es nicht. Die Masse ist zum Verarschen da und das wurde auch gemacht, dass die Masse unzufrieden ist mit der iranischen Regierung. Natürlich, dieses ganze Religionsregime ist im Iran unbeliebt. Die haben das Gegenteil erreicht. Ich war vor 10 Jahren da, das dürfte sich nicht viel verändert haben, soweit ich weiß. Ich habe noch nie so ein atheistisches Land gesehen. Wenn da der Muezzin ruft, dann siehst du aber keinen, der in die Moschee rennt. Das sind wenige. Die ganzen Gebetsräume überall, wo du bei uns öffentliche Toiletten hast, hast du Gebetsräume, Männer und Weiblein mit Teppich und so. Da ist nie einer drin. Ja, also Türkei ist religiöser jetzt in die Bevölkerung als im Iran. Dieser Druck, wir müssen jetzt ein islamisches Regime sein, hat das Gegenteil ausgelöst. Und
Wird es
natürlich
bestehen?
wirtschaftlich im Arsch da drüben.
Wird der Druck auf die Mullahs aufrechterhalten werden im Laufe des Jahres? Oder werden die das
Ja,
einfach
natürlich, die Amerikaner
gnadenlos
wollen die weg haben.
niederknüppeln und die
Die
Leidtragenden
Amerikaner
sind die Iraner?
wollen die weg haben, wie gesagt, die Sanktionen etc. Und sie werden es noch weiter versuchen. Denk nochmal wieder zurück an, was ich sagte über Trans-Strategie, Energie und so. Nicht vergessen, Iran ist wichtig. Ne? China. Iran liefert China Energie. Genau. Und von daher, was soll ich dazu sagen? Ja.
Wird ein Thema bleiben in diesem Jahr, definitiv.
Nicht nur in diesem Jahr. Der Westen wird es weiter versuchen. Die Amerikaner, 1979 war die Revolution. Und seitdem versuchen die Amerikaner, die Mullahs wegzukriegen. Und sie hören nicht auf. Kuba haben, ne, seit 60, sie hören nicht auf. Da sind die ganz, ganz hartnäckig. Also von daher, wie gesagt, nochmal, ich wirklich jeden, ich weiß das auch, wie die Stimmung da im Iran Anti-Regierungs ist. Und alles richtig, alles gut, weiß ich. Aber erstens scheint die Stimmung, das haben die Bombardierungen damals gezeigt im letzten Sommer, wenn Amis und Israelis gegen Iran gehen, stellen die sich plötzlich hinter die Regierung. Zumindest war das damals das, was man sogar in westlichen Medien lesen konnte. Und der andere Punkt ist, auch wenn die Leute dagegen sind, war diese ganze Geschichte orchestriert. Und ob die Iraner danach das bekommen, was sie wollen, nämlich mehr Wohlstand, ist die Frage. Frag mal die Iraker oder die Libyer oder die Syrer.
Afghanen.
Ja gut, der war nie Wohlstand. Okay, aber Syrien hat normal gelebt. Also. Irak hat unter Hussein mal normal gelebt, irgendwann in der Vergangenheit. Libyen war unter Gaddafi kein armes Land.
Die Schweiz Afrikas hat es geheißen.
Ja, ja, so und so weiter. Also von daher, dass die Menschen dagegen sind, richtig. Ob eine von den USA und Israel gelenkte Revolution die Lösung ist, habe ich meine großen Zweifel. Weil was wollen die USA? Die Ölquellen. Wenn die USA die Ölquellen wollen, wird es im Iran nicht wirklich aufwärts gehen.
Ach, ist das immer wieder
auch
nicht schön.
Weiter, weiß ich auch. Und also alles, ne, wie gesagt, noch ganz schwieriges Thema. Aber weiß ich alles, ist nur nicht so einfach. Oh, die Menschen sind dagegen. Waren sie auf Maidan auch? Sie haben nur nicht gekriegt, was sie wollen.
Immer wieder aufbauend, mit dir durch die Themen durchzuackern.
Ich tue alles, was ich kann, damit du gute Laune hast.
Lass uns einen Punkt machen für heute. Ja, kleine Maus, wir gehen jetzt dann gleich in den Wald. Ich brauche jetzt ein bisschen frische Luft. Ich muss mein Hirn durchblasen. Nach all dem. Trotzdem danke, Thomas, für deine Einschätzungen, deine Analysen und so weiter. Hörst du es? Ich habe jetzt das Signal bekommen. Jetzt geht's gleich los. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Ja.
In diesem Sinne, sag du das Schlusswort.
Ja, alles Gute bis nächste Woche.
Wir sind raus. Ja, danke fürs Zuschauen. Alles Gute für die nächste Woche. Und ich habe es doch ich wieder gesagt. Nein,
ja. Jetzt, ja. Tschö mit Ö.
Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Ciao. Tschüss. Servus.